Loki bei Disney Plus ist die bisher wichtigste Marvel-Serie. Doch ist sie auch die beste? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alles, was man so Land auf Land ab in Deutschland streamen kann, Filme, Serien, ob in der ARD-Mediathek oder bei Netflix, bei Amazon, bei Sky und was es sonst noch so alles an Mediatheken und Streamingdiensten da draußen gibt. Mein Name ist Jenny Jecke und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres wunderbaren, heute etwas grün gefärbten Podcasts, denn wir reden über Loki, die neue Disney-Plus-Serie, und dafür bin ich verbunden mit der TVA von Movieplot, der Television Authority, Max Wiesler. Hallo Max, wie geht's dir?
Wir reden heute über glorreiches Ansinnen. es ist witzig, unser letzter gemeinsamer Podcast war im März zum Finale von WandaVision.
Eine andere Zeit. Hattest du heute schon ein Nexus-Event?
Ich glaube noch nicht. Ich habe noch nicht das Haus verlassen. Ich denke, sobald ich den Fuß aus der Tür setze, dann kommt sofort jemand und stutzt mich aus der Timeline.
ja, das ist für mich auch immer die größte Hürde. Das ist wie mit dem alten Loki im Finale von Loki. so ein Fuß raus und Schluss ist. Sonnenlicht nicht gut. Fast so schlimm wie die TVA. Wir reden heute in Streamgestöber über Loki, die Disney-Plus-Serie, die erste Staffel, über alles in Loki. Das heißt, wenn ihr gerade erst reingeschaut habt in die Serie und noch keine Ahnung habt, wie es weitergeht und vor allem noch nicht wissen wollt, wie es weitergeht, weil ihr das selber erfahren wollt, dann möchte ich euch hier einen Podcast, den wir schon hatten, ans Herz legen, nämlich unseren Check ebenfalls mit Max und unserem Kollegen Patrick Reinbott. Der Check heißt Ist Loki die wichtigste Serie des MCUs? Und den findet ihr natürlich in eurer Podcast-App und da könnt ihr völlig spoilerfrei in die ersten Eindrücke zu Loki hineinhören und das kann ich euch absolut empfehlen, weil hier im folgenden Podcast über Loki wird es sehr, 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 sehr spoilerig. Wir reden nämlich über alles inklusive das Finale. Das heißt, an dieser Stelle seid ihr gewarnt. Ihr seid selber verantwortlich, wie euer Schicksal hier abläuft nach diesem Podcast. Und ja, freier Wille und so. Ne?
Ich dachte, es gibt keinen freien Willen.
Weiterhören oder abspringen. Jetzt ist der Punkt, wo ihr entscheidet. Und ich habe mich noch nie so nah geführt an einem gewissen Eroberer, der in einem Schloss sitzt. Max, du mochtest doch den Einstieg von Loki. Zumindest hatte ich das so als ersten Eindruck, nachdem ich euren Podcast damals gehört habe. Wie ist denn so dein Gesamteindruck? Bist du mit einem guten Gefühl aus der Serie rausgekommen oder enttäuscht?
Ich glaube, also die Serie war schon wie so ein perfektes Menü eigentlich, weil das Dessert war sehr, sehr schmackhaft am Ende. Und das hat nochmal alles angehoben. Die letzte Folge, da hatte ich nochmal richtig Gänsehaut. Einfach weil die Fallhöhe größer ist, glaube ich, als alles, was wir bisher gesehen haben. Und mir hat sie sehr gefallen, die Serie. Du hast ja auch jetzt erst kürzlich deinen Rewatch gestartet. Du hast also alles snackable am Stück geguckt, meine ich. War das ein anderes Gefühl? Hättest du es lieber wöchentlich geguckt? Oder war das ganz okay so?
Nee, das war schon ganz okay so. Also so halte ich es bisher mit allen Disney-Plus-Serien. Also auch bei The Mandalorian warte ich in der Regel immer, bis alles durch ist. Und dann schaue ich es mir an. WandaVision und Falcon and the Winter Soldier, die wird vielleicht hier noch das eine oder andere Mal erwähnt werden. Und auch bei Loki, da habe ich das auch so gemacht. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden, weil ich schon das Gefühl habe, dass es eine sehr homogene Serie ist, die eine sehr dichte Erzählung hat, wo ich, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde eine Woche zwischendurch Pause machen, glaube ich, Angst hätte, dass ich wichtige Elemente aus den Erklärungen in der Folge davor nicht mehr so im Gedächtnis habe. Weil es ist ja nun keine Monster of the Week Folge oder so. Also die Folgen stehen nicht so stark für sich, wie das vielleicht in anderen Serien und vielleicht auch bei The Mandalorian zum Beispiel der Fall ist. Also insofern bin ich schon sehr froh, Und ich habe auch insgesamt einen positiven Eindruck. Ich muss ja an dieser Stelle, für alle, die das noch nicht wissen, und ich muss das jedem erzählen, den ich treffe, egal in der Realität oder in der Podcast-Welt, sagen, dass ich nicht der weltgrößte MCU-Fan bin, aber Superhelden-Geschichten sehr mag. Und dafür war ich schon positiv beeindruckt von Loki als Serie. Und warum das so ist und was es vielleicht auch für Schwächen gibt, können wir jetzt im Folgenden klären. Ich stehe ja nicht so tief im Stoff von Loki. Und wir wollen auch uns nicht zu lange an den ersten Folgen dieser Serie aufhalten, weil das wird ja schon in dem Check, den ich schon erwähnt hatte, ausführlich besprochen. Aber die erste Frage, als ich mir angefangen habe, die Serie zu schauen, und das letzte Mal, ich habe nur einmal Endgame geschaut und ich habe, oder zumindest fühlt sich so an, als hätte ich nur einmal geschaut, vielleicht habe ich auch nur zweimal geschaut, ich habe nur einmal Ultron und so weiter geschaut, also ich gucke die Marvel-Filme nicht so oft. Und als ich angefangen habe, Loki zu schauen, da dachte ich erstmal, wo bin ich jetzt? Welcher Loki ist das? Ist der nicht tot? Max, klär mich mal kurz auf.
Ja, wie du schon sagst, Loki ist eigentlich tot. Er wurde am Anfang von Infinity War von Thanos, wurde sein Genick gesnappt. sein Genick wurde gebrochen. Und dann tauchte er in Avengers Endgame nochmal auf. Aber nicht den Loki, den wir bisher kannten, sondern da sind die Avengers ja in der Zeit zurückgereist ins Jahr 2012. Zum großen Battle of New York. Und der Loki damals, der diese Invasion dort angeleitet hat, wurde ja am Ende dann gefangen genommen und konnte sich hier aber durch Zeitreisenwirrwarr mit dem Tesseract aus dem Staub machen. Und das ist der Loki, dem wir in Loki folgen. Also diese ganze Entwicklung, alles, was nach Avengers eigentlich kam mit Loki, also der Tod seiner Mutter und Thor Ragnarök. Und das ist alles für diesen nicht passiert. Das ist immer noch der Loki, der eigentlich gerade eben noch die Menschheit auslöschen wollte und unterjochen wollte. Und das ist jetzt der, dem wir folgen.
Wie würdest du den denn charakterisieren? So ausgehend von Avengers.
Ein Mimimi-Kind. ein tragischer Shakespeare-Charakter wie in Thor. Der Adoptivbruder von Thor, der immer im Schatten seines Bruders stand und nach Macht giert und dafür sich jetzt auch dazu verleiten lässt, Böses zu tun und die Menschheit zu unterjochen, weil er einfach nie Liebe erfahren hat in seiner Kindheit, wie wir in dieser Serie lernen, und seine narzisstische Persönlichkeit.
Das ist nicht so lustig, wie du das hier klingen lässt.
Nein, es ist eigentlich sehr tragisch. Ich umgehe die Tragik und Tränen einfach mit Lachen. So.
Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan gewesen damals von Tom Hiddleston als Loki. Ich kannte ihn vorher nur aus dieser Wallander-Serie mit Kenneth Branagh, wo er viel lockigere Haare hat. Ich weiß nicht, was das jetzt mit dem Thema zu tun hat, aber das muss ich erwähnen. Googelt Bilder von Tom Hiddleston in Wallander und ihr werdet beeindruckt sein von seinen Haaren. Aber so oberflächlich möchte ich natürlich hier nicht über Tom Hiddlestons Schauspielleistung sprechen, aber ich war ein großer Fan und muss sagen, dann nach Avengers hat mein Interesse an seiner Figur so ein bisschen, ist abgeflaut und dann kamen ja noch viele andere Figuren. Ich hatte das Gefühl, er wurde so ein bisschen an den Rand gedrängt. Wie sieht denn dein Verhältnis zu Loki aus? Weil du liest ja auch viel Comics, soweit ich das weiß.
Ich lese viele Comics, aber tatsächlich die Thor-Comics und Loki-Comics habe ich gar nicht so selbst gelesen. Aber im MCU fand ich ihn eigentlich so ganz cool. Als der Gott des Schabernacks, der sehr viel Spaß an Theatralik hat und sich immer größer darstellt, als er ist, wenn er dann irgendwie vor Menschenmassen auftritt, sagt, hier, ich bin jetzt euer Herrscher und verbeugt euch vor mir, fand ich ihn eigentlich ganz cool. Und hast du recht, nach Avengers wurde er dann immer so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt und war oft mehr so Comic Relief, also vor allem so in Thor Ragnarök, was ja sowieso auch eine Comedy ist, aber da hätte, glaube ich, mehr drin sein können. Also diesen großen Bösewicht, der er war in Avengers, da ist er nie wieder rangekommen.
Also so ein bisschen hatte ich auch das Gefühl, man kratzt so oder man ist ganz nah dran, so sein Potenzial wirklich rauszuholen und dann hört es einfach auf. Das war so mein Eindruck bei Loki in den Kinofilmen, was ich sehr schade fand, weil ich immer noch denke, dass Tom Hiddleston einer der besten Schauspieler in dem durchaus beeindruckenden Ensemble von dem MCU, also dem Marvel Cinematic Universe
Ja, und sie haben so versucht, so eine Anti-Helden-Geschichte aus ihm zu machen, so, oh, kann er jetzt auf die Seite der Guten wechseln oder kann man ihm überhaupt nicht trauen? Hintergeht er dann doch wieder alle, die er kennt? Und da hat er aber einfach nicht so die große Bühne für bekommen. Also das war ja jetzt immer nur so in anderen Filmen nebenbei abgefrühstückt. Und das ist jetzt schön, dass die Serie sich voll und ganz diesem Charakter widmet und ihm neue Facetten gibt.
Ja, da hatte ich auch manchmal bei den Kinofilms Gefühl, dass es so immer wieder dasselbe eben auch so abgeleiert wurde. Also immer diese, ja, jetzt ist er ganz nah dran, da irgendwie ein Vertrauen auch zu Thor zu finden, dass sie sich näher kommen, dann gibt's doch wieder irgendeinen Betrug, einen falschen Tod. Da war doch irgendwas mit einem Messer, glaube ich, in dem Film, mit dem wir nie wieder reden sollten, nämlich Thor The Dark World oder The Dark Kingdom oder wie auch immer er dann in Deutschland letztendlich hieß und hin und her und irgendwie, ja. Ich muss aber auch sagen, ich fand seinen Tod in dem Infinity War Endgame Doppel berührend und war traurig, dass er gestorben ist. Wie ist das denn jetzt für dich, dass das alles wieder egal ist? Weil es gibt ja jetzt wieder Loki.
Ja, das ist, glaube ich, so ein Grundproblem vom MCU. Aber das kennt man ja auch aus den Comics. Also in den Comics sterben ja auch Charaktere immer wieder. Und es gibt immer wieder spektakuläre Wege, durch die sie wieder zurückfinden. Und meistens wird einfach alles rebootet. Und dann kommen sie doch wieder. Von daher bin ich das eigentlich gewöhnt, dass Charaktere immer wieder kommen, wenn sie sterben. Aber da kann man sich auch generell im MCU so fragen, hat das überhaupt nach dem Ende von Loki alles noch eine Bedeutung, wenn alles nur ein kleiner Zeitstrahl von vielen ist, was wir gesehen haben bisher.
Und Loki hat ja auch so die ein oder andere Szene, wo man denkt, dass jemand stirbt und dann passiert nichts.
Genau. Das war übrigens dann auch sehr gemein, weil ich es ja wöchentlich geguckt hatte, wenn man dann erst Loki sieht, er stirbt. Und dann habe ich das kurz morgens bei der Arbeit noch geguckt und habe die Post-Credit-Szene nicht mitbekommen. Ich war am Boden zerstört, dass er tot ist. Und dann noch schnell beim Googeln gemerkt, oh Mist, da kommt noch was.
Na, ein Glück, das wäre ein bisschen komisch gewesen.
Also, oh, macht die Serie jetzt so eine Riesenwendung und jetzt ist Sylvie der neue Loki-Star und ja.
In der nächsten Folge dann neuer Vorspann. Sylvie statt Loki. Hätte ich auch nicht schlecht gefunden, muss ich sagen. Naja. Aber wir haben Loki und wir können ja jetzt schon sagen, wir wissen auch, dass es eine zweite Staffel von Loki geben wird. Deswegen haben wir natürlich ganz viel zu besprechen in dieser Serie. Aber das Erste, was so nach diesem Wiedersehen, erfreulichen Wiedersehen mit Loki am Anfang dieser Staffel, was natürlich so irgendwie den Grundton setzt und was die Serie, finde ich, auch atmosphärisch gesehen, aber auch ästhetisch gesehen, am Anfang gerade sehr stark abhebt von dem, was wir so zuletzt im MCU sowohl bei Disney Plus als auch im Kino gesehen haben. Das Erste, was wir da vor den Latz gesetzt bekommen, ist ja die TVA, also diese Time Variance Authority. Ist das alles aus den Comics?
Ja, die gibt's auch in den Comics, die faschistische Zeitpolizei. Die gibt's, glaube ich, auch schon recht lange. Ich weiß gar nicht, ob seit den 50ern oder seit den 60ern, also die gibt's schon sehr lange.
Genau, Patrick hatte ja da in dem Check auch schon erwähnt, die Vergleichbarkeit zum Beispiel mit der Bürokratie in Brazil von Terry Gilliam, großer dystopischer Filmklassiker, solltet ihr euch unbedingt anschauen. Und vielleicht auch 1984 von George Orwell. Das, ich muss sagen, ich wusste ja vorher eigentlich nichts. Ich glaube, ich habe maximal einen Trailer gesehen und das hat mich sofort neugierig auf die ganze Serie gemacht. Wie ist denn so dein Eindruck? Haben wir oder wurde das Potenzial der TVA in der Serie wirklich ausgenutzt? Also alle Möglichkeiten, die das bietet, diese Organisation, oder hättest du da gern noch mehr oder verschiedene Facetten davon gesehen?
Ja, erstmal muss ich noch kurz richtig stellen. Ich habe gerade nachgeguckt. 1986 war der erste Auftritt der TVA. Habe ich mich nur um 3 Jahrzehnte verschätzt.
Kann passieren.
Ich hätte tatsächlich gerne noch mehr gesehen von der TVA. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir Deutsche sind und sowieso Bürokratie, dafür sind wir ja bekannt, da wollen wir gerne mehr von sehen. Dieser bürokratische Verein über die Zeit.
Du sprichst bitte noch für dich.
Hätte ich gerne mehr gesehen. Das ist natürlich immer der Fokus auf Loki gewesen, aber ich hätte gerne mehr erfahren, Es wurde ja so angedeutet, dass auch verschiedene andere Charaktere aus dem MCU, die wir schon kennen, schon dort gewesen sind. Das sehen wir auch anhand dieser ganzen Infinity-Steine, die da in der Schublade liegen. Da hätte ich mir vielleicht so ein paar mehr Gastauftritte gewünscht, dass bekannte Figuren irgendwo im Hintergrund mal rumlaufen, dass wir da mehr von erfahren oder dass wir auch mehr in einzelne Zeiten springen. Da haben wir auch gar nicht so viel gesehen, wie ich mir erhofft hatte.
Ja, das muss ich, glaube ich, auch unterstreichen. Also nicht, dass ich unbedingt mehr Bürokratie sehen will, weil ich muss sagen, dieser Einführungsprozess von Loki in die TVA und was er da alles so durchmachen muss, hat mich sehr stark an meinen Besuch im Impfzentrum in Berlin-Tegel erinnert. So alle Stationen, die man da durchläuft, das war sehr seltsam, das nochmal so zu sehen in einem anderen Farbton.
Wird man da auch, explodiert man da auch, wenn man ein Roboter ist, oder?
Also mein Arm ist hinterher auf jeden Fall gefühlt explodiert. Aber es ist wieder alles in Butter, genau. Impft euch, danke. So, nein, aber ja, also was ich vorher mir so vorgestellt hatte, war eben schon sowas in Richtung des Doctor Who von dem MCU. Also, dass man wild durch die Zeiten springen kann mit einer Figur, die unberechenbar ist, vielleicht auch ein bisschen exzentrisch, komisch, aber auch unerwarteten Ernst mitbringt, eben Loki. Und das ist eben bei Doctor Who auch so, oder zumindest die Staffeln, die ich gesehen habe, das, was das so spannend macht, sowohl die Möglichkeiten im ganzen Universum und auch auf allen möglichen Zeitlinien, als auch eben die Hauptfigur und die Begleiter von ihm, als die Companions, die dann immer natürlich viel interessante Dialogabreibungen auch bieten. Und da muss ich sagen, war es für mich dann doch etwas schnell begrenzt auf wenige Schauplätze. Also ich hätte zum Beispiel auch gern mehr von den Pompeji gesehen oder ähnliche Momente in der Geschichte. Ich meine, alles ist ja möglich und du hast ein Disney-Budget. Also da frage ich mich schon, haben sie da nicht was verschenkt? Einfach. Oder bin ich da zu weit weg von den Notwendigkeiten der Story? Wie siehst du das?
Das ist zumindest das, was ich der Serie im Nachhinein zugute halte, dass sie wirklich von Folge zu Folge so eine Erwartung aufgebaut hat, dass man denkt, was für eine Serie das ist, die man gerade guckt. Und dann am Ende kommt immer irgendein Twist und sie dreht sich in eine komplett andere Richtung. Ich dachte auch am Anfang, das wird jetzt so ein Procedural und da reisen sie von Apokalypse zu Apokalypse und dann dreht sich das immer in eine komplett andere Richtung. Das fand ich aber sehr faszinierend. Ist natürlich, kann man natürlich nach jeder Folge sagen, oh, ich hätte gern die Serie gesehen.
Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass es kein Procedural gewesen ist. Weil es gibt ja dann, das, was den Plot letztendlich losstößt, sind ja die Ermittlungen von Mobius, gespielt von Owen Wilson, der quasi einen Serienkiller suchen muss. Der rumläuft wie der Killer aus Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Oder, naja, ein bisschen abgewandelt der Zodiac-Killer, wenn er im Regen steht. So, oder sowas in der Art. Also sehr, sehr gruselige Gestalt. Das ist das, was in den ersten zwei Folgen da zu sehen bekommen. Also ich fand das wirklich ultra gruselig, was da passiert ist. Ne? Mit den armen Agenten, die da von dieser mysteriösen Gestalt gekillt werden, wo man dann eben erfährt, aha, das ist auch ein Loki. Aber gleichzeitig dachte ich, oh je, sind die dann jetzt in jeder Folge irgendwie in einer anderen Zeit an einem Tatort und knien nieder und teilen sich Theorien oder sowas in der Art? Und da muss ich sagen, ein Glück, dass das nicht passiert ist. Ein Glück, dass wir Sylvie getroffen haben. Wie findest du denn den Übergang zwischen, oh mein Gott, da ist der große Bösewicht, der einfach Leute verbrennen lässt und, oh, Loki hat jemanden, der ihn versteht.
Ging tatsächlich mir ein bisschen schnell, so diese Wandlung von, wow, das ist eine Zeitreise-Killerin und dann in der nächsten Folge haben sie sich schon fast lieb und erzählen sich ihren tiefsten Schmerz. aber Sylvie fand ich eigentlich einfach richtig cool gemacht. Ich fand es ein bisschen schade, dass ihre Kräfte, die wir in Folge 2 sehen, danach gar nicht mehr so Verwendung fanden. Das fand ich auch, wie du sagst, extrem gruselig, dass sie da ständig in die Köpfe von Menschen springen kann und die wie Puppen agieren lassen kann, was sie danach gar nicht mehr macht. Also sie verzaubert, ich weiß nicht, heißt es glaube ich so im Deutschen, da heißt es ja Enchant im Englischen, dass sie so in die Gedanken von anderen eintaucht, das macht sie noch ein paar Mal, aber dass sie wirklich so Menschen wie fleischgewordene Marionetten manipuliert, das haben wir nur in der zweiten Folge gesehen. Das fand ich ein bisschen schade, hätte ich auch gerne mehr von ihren coolen Kräften gesehen. Aber ich fand das ganz interessant, das macht ja auch das MCU sehr oft, dass sie, das ist ja nie eine direkte Comic-Adaption, das wird ja immer nur so, es basiert ja immer nur lose auf verschiedenen Geschichten und hier haben sie auch zwei Marvel-Figuren miteinander verschmolzen, was sie auch gerne machen. Und hier haben sie dann Lady Loki und Sylvie Lushton, aka Enchantress, das ist so eine Marvel-Hexe, haben sie miteinander verschmolzen. Deswegen war ich mir auch lange nicht sicher, bis zur fünften Folge habe ich oder vierten Folge habe ich ihr auch einfach nie geglaubt, wenn sie sagt, dass sie Loki ist. Dass ich, nein, nein, sie will ihn bestimmt nur hinters Licht führen. Sie ist bestimmt eine ganz andere Person, weil diese Enchantress in den Comics auch war ein junges Mädchen, das von Loki Kräfte bekommen hat, das aber nicht wusste und dann aufgewachsen ist in dem Glauben, dass sie eine Asin ist. Und auch Superkräfte hat. Und dann kam später die große Enthüllung, dass sie das alles nur ein Experiment von Loki war, der mal sehen wollte, wie es ist, wenn er einem Menschen übernatürliche Kräfte gibt. Fand ich aber ich fand ihre Figur einfach toll in der Serie und fand es super, wie sie das so verschmolzen haben, die weibliche Version von Loki.
Du hast ja bei Moviepilot einen Artikel darüber geschrieben, was es bedeuten könnte für das MCU, wenn Loki wirklich genderfluid ist. Jetzt im Nachhinein, nach dem Ende der Serie, haben die AutorInnen von Loki, oder sind die diesem Anspruch gerecht geworden oder den Hoffnungen, die du oder vielleicht auch andere Fans da hineingesetzt haben in diese Idee, dass Loki nicht ausschließlich männlich ist?
Jetzt wollte ich nicht schon wieder anfangen zu weinen. ja, leider nicht. Da war meine Vorfreude wieder größer. Das ist einfach, das MCU lässt uns leider immer im Stich, wenn es groß um Repräsentation geht. Hält uns immer nur den kleinen Finger hin. Aber mehr gibt's dann auch nicht. Das wurde ja in der ersten Folge schon im Abspann angekündigt, da sieht man so die Akte von Loki, wo dann bei Geschlecht fluid steht. Das ist ja, oh, cool, das ist ja endlich mal so, wie er auch in den Comics seit vielen Jahren jetzt schon dargestellt wird, dass er sowohl männlich als auch weiblich nach Belieben die Form wechselt und sich in jedem Geschlecht wohlfühlt. Und in den Comics ist er auch pansexuell. Aber seine Genderfluidität wird jetzt in der Serie nicht so groß aufgegriffen, weil wir sehen viele Loki-Varianten, aber nur wirklich eine. Ich glaube, bei diesem Präsident Loki und seiner Bande, da ist, glaube ich, auch eine Frau dazwischen, aber das wird jetzt so groß thematisiert, wo er dann seinen anderen Loki-Varianten sagt, wusstet ihr, dass es auch eine weibliche Variante von uns gibt und sie alle ganz schockiert sind, dass das passiert, sind weniger schockiert, dass es einen Alligator-Loki gibt, als dass es eine Frau gibt. Das fand ich ein bisschen schade, dass das so gelöst wurde im Nachhinein. Aber trotzdem, dass sie seine Bisexualität dann auch in der Serie aufgreifen, auch wenn es nur ein kleiner Moment ist, fand ich trotzdem sehr berührend.
Welcher Moment, konkret zur Erklärung?
Das ist in der dritten Folge, wo er mit Sylvie am Tisch sitzt und über sie beide über ihre Liebesleben reden und sie dann Andeutung macht, dass es doch bestimmt für ihn auch Prinzessinnen in seiner Vergangenheit gab oder Prinzen und dann sagt er beides so.
Ja. Da frage ich mich auch, ist da mehr möglich auf Disney Plus? Also du kennst dich ja, glaube ich, bei den Disney Plus Serien ein bisschen besser aus. Also sind das Beschränkungen oder liegt das am Interesse der Autorinnen, dass sie dem nicht intensiver nachgehen?
Also bei Disney Plus können sie eigentlich alles machen. Sie haben ja auch High School Musical, die Serie. Da gibt es auch homosexuelle Jugendliche, die gemeinsam sich küssen dürfen und tanzen und singen. Und warum nicht auch bei Loki im MCU in den Filmen schiebt Disney oder Marvel, die schieben immer so ein bisschen die Erklärung vor, dass es ja auch an Filmmärkten wie zum Beispiel China liegt, dass sie keine großen queeren Geschichten erzählen können, weil das dort einfach verboten ist. So, wird dann immer nur so eingepflegt in Filme, damit es auch möglichst leicht rausgeschnitten werden kann, so wie der Kuss am Ende von Star Wars, war das Rise of Skywalker?
Ja. Ja.
Ganz am Schluss einmal kurz ein Küsschen, ja. Das war der große Moment. Oder bisher war, glaube ich, der größte queere Moment im MCU der Gastauftritt von Joe Russo, wo er in Endgame in einer Selbsthilfegruppe über ein Date erzählt. Und das war's. Es ist sehr traurig.
Ja, ich muss sagen, ich habe das ja alles erstmal, da ich es nicht wöchentlich geschaut habe, so ein bisschen von außen mitbekommen. Ich habe deinen Text natürlich gelesen und dann auch hatte ich so gewisse Bilder von der Serie vor mir, was da alles möglich ist vielleicht. Und als ich es dann geschaut habe, war ich schon sehr hin und her gerissen zwischen Sylvie ist eine super Figur und sie rettet die Serie für mich komplett. Also sie ist wirklich so eine der faszinierendsten Neueinstiege so von Figuren im MCU für mich. Vielleicht noch besser als Agatha aus WandaVision. Und andererseits, oh cool, da sind wieder ein Mann und eine Frau, die am Ende einen Kuss haben. Danke.
Aber sie sind beide bisexuell. Also wenigstens
ja,
das.
Aber das ist so, das wird ja dann nur gesagt. Und das ist bei Disney halt immer das Problem. Es wird viel gesagt und wenig gezeigt. Und ja, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie große Orgien unbedingt bei einer Disney-Plus-Serie erwarte oder so, aber das sind dann immer so Baiting-Momente, wo ich mich frage, wann trauen sie sich denn mal? Gerade bei dem MCU, was so einen Mega-Erfolg hat und sich eigentlich mal was leisten könnte. Und ja, vielleicht wird das dann Eternals? Keine Ahnung.
Ja, das ist immer dieses, ich kenne es nur im Englischen, dieses Sprichwort, put your money where your mouth is.
Ja.
Dass sie das immer groß ankündigen und war ja auch damals schon bei Thor Ragnarök, dass Valkyrie wurde groß angekündigt, hier die erste bisexuelle MCU-Figur und dann wurde die Szene, wo eine Frau aus ihrem Schlafzimmer rauskommt, aus dem Film geschnitten. So.
Ja, es ist schon ein bisschen traurig, wir können weiter hoffen, aber ich muss auch sagen, Sophia Di Martino, die Sylvie gespielt hat, das ist alles nicht abträglich, was ihre Darstellung angeht. Ich finde sie dafür, dass, also ich kannte sie vorher gar nicht. Ich habe sie die ganze Zeit mit jemand anders, glaube ich, verwechselt, bis ich sie gegoogelt habe. Und ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt, wie souverän sie da einsteigt und auch wie gut sie Tom Hiddleston komplementiert. Also die unterschiedlichen Aspekte, die dann hier so zusammenknallen. Also sie ist ja wesentlich kühler auch in ihrer Planung als er, also sein Loki sozusagen, die beiden Lokis, wir reden über die, oh Gott, das ist so verwirrend. Naja, und das war, ja, beiden haben für mich wirklich einen schönen Kontrast abgegeben. Wie ging's denn dir? Hast du dich zwischendurch gefragt, ob sie oder wie ähnlich sich die beiden sind? Weil das habe ich mich schon manchmal gefragt. Wo sehe ich jetzt eigentlich bei ihr sein Loki oder soll ich das gar nicht sehen?
Ja, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass ich ihr sowieso das nicht abkaufen wollte, dass sie Loki ist. habe ich dann aber nachher, man hat das schon auch so in den Kämpfen manchmal gesehen, wenn sie dann plötzlich sich gegenüberstehen und gerade die gleiche Pose machen, da merkt man, dass sie gleich sind. Aber sonst sind sie eigentlich komplett unterschiedlich, weil sie als Kind, als kleines Kind in Asgard schon aus ihrer Zeit rausgerissen wurde und das ganze Leben auf der Flucht vor der TVA war und er hat dieses privilegierte Leben als junger Prinz in Asgard gelebt. Von daher sind sie eigentlich schon in der Entwicklung komplett verschieden. Aber es gibt dann immer so kleine Momente, wo sie sich dann doch selbst sind und allein dadurch, dass sie alleine aufgewachsen ist, dass sie niemanden vertrauen kann. Das ist ja auch ein großes Ding in der Serie. So Vertrauen ist immer so ein großer Aspekt, wenn es um Loki geht. Kann man ihm vertrauen? Kann er überhaupt jemandem vertrauen? Und das sind so, das führt die beiden da zusammen.
Das sagen sie auch, glaube ich, in jeder Folge einmal, oder?
Ja, sagen sie auch am Ende. Du kannst nicht vertrauen und mir kann man nicht vertrauen. Saris, ja, wird nix.
Neben for all time, always. Ist das, glaube ich, das, was ständig wiederholt wird in der Serie. Und dann habe ich irgendwie danach in Falcon and the Winter Soldier reingeschaut und das war auch irgendwie gleich in jeder zweiten Folge und ich dachte, ach, bitte, könnt ihr euch nicht mal was anderes ausdenken?
Wem kann man noch vertrauen?
Oh ja, endlich fragt mir jemand was Originelles. Naja, aber Sylvie ist ja nicht die Einzige, die Loki so ein bisschen damit dazu zwingt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, also unser Loki, Hiddleston Loki, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit den Motiven hinter seinen Taten, sondern vielleicht eine fast noch wichtigere Rolle, glaube ich, so für den frühen Erweckungsmoment, wo er merkt, was geht denn eigentlich in seinem Kopf ab und wäre eine Therapie nicht mal schlecht, also nicht mal sinnvoll, eine frühe Figur, die dann ein bisschen irgendwie zur Seite gedrängt wird und dann wiederkommt, ist Morbius, gespielt von Owen Wilson. Und da haben wir ja am Anfang so die Aussicht auf einen Buddy-Cop Mobi oder sowas in der Art. Was hältst du von Mobius?
Ich fand ihn cool und fand es ein bisschen schade, dass dieser ganze Buddy-Aspekt nur bis zum Ende von Folge 2, bis Loki dann abhaut, wirklich drin war. Weil er für die TVA arbeitet und alle möglichen Loki-Varianten kennt. Er weiß, was ein Loki ist und wie ein Loki tickt. Und unser Tom Hiddleston-Loki, der glaubt noch daran, dass er sich ändern kann, dass er selbstbestimmt ist, dass er freien Willen hat und dann langsam gebrochen wird und merken muss, dass Lokis doch immer nach dem gleichen Schema ablaufen und sich in einem tragischen Loop befinden der Entwicklung. Und immer alleine enden. Das ist schon wieder traurig. Ja.
Ja, traurig, traurig. Ich muss auch sagen, ich war überrascht, wie viel geredet wird in der Serie. Und vor allem wird ja am Anfang auch viel geredet zwischen Owen Wilson und Tom Hiddlestons Figuren. Und das verschiebt sich dann später. Und am Ende kommt dann natürlich noch eine ganz wichtige Figur rein, die nochmal extra viel redet. Muss dabei aber auch zugestehen, obwohl ich kein Fan von Exposition bin, also diesem Infodumping, diese, ach, das musst du jetzt alles lieber Zuschauer über die Story wissen, damit du dann den Rest verstehst und so. Und das nimmt ja schon sehr, sehr viele Dialoge in der Serie ein. Obwohl ich kein Fan davon bin, habe ich diesen beiden besonders, also Owen Wilson und Tom Hiddlestons Figuren, diesen beiden wirklich wahnsinnig gern zugehört. Ich glaube, das liegt daran, dass Owen Wilson super relaxed ist, chill, irgendwie so sich von nichts in Unruhe bringen lässt, wenn er mit diesem God of Mischief spricht als Mobius, und Tom Hiddlestons Loki als schon sehr, sehr aufgedreht ist, gerade am Anfang. Ich habe das Gefühl, er beruhigt sich dann ein bisschen, sobald er weiß, mit was er dann eigentlich hier hantiert, also vor allem sobald er dann Sylvie trifft natürlich. Aber das komplementiert sich so schön, diese beiden Kontraste, wenn die mit einem Salat in der Mitte aufeinandertreffen. Das ist schon eine der Stärken der Serie. Wie siehst du das? Hattest du dir zwischendurch das Gefühl, ach, jetzt können sie auch mal zur Tat schreiten?
Ich habe mich da sehr schnell dran gewöhnt. Es ist ja auch immerhin, es ist eine Serie. Und warum gucken wir Serien? Weil Menschen reden. So. aber wie du eben schon sagst, das hat die Serie auch wirklich gut gemacht. Und sie hatte ja sehr viel Exposition in den ersten zwei Folgen, die erzählt werden musste, weil so ein komplett neues Konstrukt im MCU aufgebaut wird mit diesen Zeitreisen. Und hier gibt es noch eine Zeitpolizei. Und das war einfach so viel Information und Regeln, die erklärt werden mussten. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Und wie in der ersten Folge gibt es dann dieses schöne animierte Video von der kleinen süßen Uhr Miss Minutes, wo sie uns dann das Multiversum erklärt. Fand ich alles sehr charmant gemacht. Und ist natürlich auch alles wichtig. Die ganze Serie baut ja extra Regeln auf, damit das Ende, was dann am Ende passiert dieser Serie, umso stärker wirkt, dass wir auch wissen, was da passiert, wenn einfach nur irgendwo ein Graph ist, ein Strahl zu sehen ist, aus dem so ein kleines Ding abhaut. Damit wir diese ganze Kraft und die Fallhöhe dahinter überhaupt begreifen, dass die Serie das in fünf Folgen davor alles aufgebaut hat.
Von wem hättest du lieber eine potenziell tödliche Gefahr erklärt bekommen? Einem DNA-Strang oder einer Uhr?
Natürlich die Uhr, wo ich auch weiß, dass einige Kolleginnen oder Kolleginnen von uns dachten, das wäre ein Keks, als sie auf dem Poster gesehen haben.
Ja, na gut, ich bleibe immer noch bei dem DNA-Strang aus Jurassic Park, aber habe mich auch sehr schön über diese kleine Hommage gefreut
Ich hätte
in
auch einfach
Loki.
gerne die Büroklammer damals von Word gesehen.
Oh. Die verursacht mir Albträume bis heute, fürchte ich. Nun haben wir diese beiden Figuren, die um Loki herum schwirren. Am Anfang ist er eher mit Mobius im Gespräch, dann trifft er Sylvie. Dann gibt es aber noch so ein paar andere, wo man teilweise nicht richtig weiß, sind das jetzt eigentlich Gegenspieler oder potenzielle Allies? Und da steht, glaube ich, ganz oben auf der Liste eine Frau mit einem großartigen Namen, und zwar Ravonna Renslayer, die, glaube ich, auch aus dem Comics stammt und gespielt wird von Gugu Mbatha-Raw, die in Doctor Who mitgespielt hat. Mensch,
Echt?
das
Oh
ist meine
Gott, das wusste ich
Connection.
gar nicht mehr.
Ja, sie hat die Schwester von einer seiner Companions gespielt, aber ich weiß nicht, in wie vielen Folgen sie wirklich zu sehen war. Habe ich nur gestern zufällig bei Wikipedia gesehen. Also legit Doctor Who Connection hier bei Loki. Ich muss sagen, ich liebe Gugu Mbatha-Raw als Schauspielerin. Und zum Beispiel in Beyond the Lights ist ein ganz, ganz toller Musikfilm, den ich unbedingt weiterempfehlen kann. Und hatte am Anfang das Gefühl, okay, ich weiß nicht genau, woran ich an ihr bin. Und dann wird sie immer mehr zur Bösewichtin. Das hat mir richtig, richtig gefallen. Also wie sie da in dem Fahrstuhl, glaube ich, war es, steht und einfach eiskalt ist in ihren Antworten gegenüber Sylvie insbesondere, mit der sie ja eine besonders düstere Beziehung hat, indirekt. Das fand ich wahnsinnig einschüchternd. Ich fand sie fast noch gruseliger teilweise durch ihre bürokratische Kälte als die Sylvie im Grunde am Anfang, bis man ihr Gesicht sieht, so, weil man hat diese beiden Gegenpole. Einmal so ein klassisches Gruselmonster im Grunde mit dieser Slasher-Villain-Aufmachung am Anfang und dann hat man eben so diese bürokratische Kälte, die sie immer mehr zum Ausdruck bringt. Aber es führt irgendwie nirgendwo hin oder ist das so ein zu hartes Urteil? Was hältst du von ihr?
Ich fand sie auch extrem gruselig, weil sie so die einzige Person in der ganzen TVA ist, die sich nicht überzeugen lässt, die so tief indoktriniert ist und an das von dem überzeugt ist, was sie tut, dass man ihr gar nicht mehr, also dass sie am Ende dann diese großen Entscheidungen trifft. Und das finde ich sehr gruselig. Also bei Mobius war das ja sehr einfach, ihn zu überzeugen, aber bei ihr geht gar nichts. Also selbst wenn ihr bester Freund, wie sie ihn ja manchmal nennt, ihr versucht verzweifelt zu erklären, dass es alles eine Lüge ist, die sie da leben und sie trotzdem einfach noch so festgefahren in ihrem Denken ist.
Ist das für dich glaubwürdig umgesetzt gewesen, dieser Wechsel zwischen bester Freund und dann einfach ja quasi killen?
Ja, also sie steht ja halt über den Dingen und sie lässt sich dann nicht von Emotionen lenken, sondern einfach nur von ihrem fanatischen Glauben an irgendeine unsichtbare Macht, die hier über allem steht, was natürlich auch gut mit den Comics zusammenpasst, weil man kennt sie, ihre Figur ist auch in den Comics sehr groß und spielt da eine wichtige Rolle bei dem großen Marvel-Bösewicht Kang der Eroberer. Da ist sie nämlich in den Comics eine Prinzessin aus dem 40. Jahrhundert, die eine tragische Liebesgeschichte mit diesem zeitreisenden Bösewicht Kang führt. Und die Serie ist natürlich jetzt keine Adaption ihrer Geschichte, sondern einfach soll so ein bisschen ihre Origin-Story erzählen. Hatte auch Gugu Mbatha-Raw in Interviews gesagt, dass es so eine Art Origin-Story von der Ravonna, die vielleicht später man kennenlernt, erst ist.
Also ich muss sagen, ich war oder manchmal fand ich das nicht ganz stimmig, so diese Wechsel, das ist aber auch wie ähnlich wie bei Sylvie. Also es ging dann sehr sehr abrupt von einem ins andere und gegen Ende dachte ich dann auch, wollen sie sie jetzt wieder sympathischer gestalten, als sie dann nochmal auf Owen Wilsons Figur trifft. Das weiß nicht, da hätte ich mir manchmal schon noch ein bisschen mehr Evilness irgendwie gewünscht, gerade weil der Serie ja lange Zeit eigentlich dann Bösewicht fehlt bis zur letzten Folge. Und selbst der ist eigentlich nicht so richtig böse. Aber das ist dann vielleicht auch wieder zu konventionell von mir gedacht. Aber ja, manchmal hätte ich mir schon gewünscht, dass man sich mehr in ihre Kälte hineinhängt. Mehr, dass sie mehr Raum bekommt, so das auch auszuleben, schauspielerisch gesehen. Und nicht immer nur diese kurzen Momente. Und dann muss wieder der Plot vorangebracht werden. Gerade ihre Konfrontation mit Sylvie, als Sylvie sich da versteckt hätte, eigentlich noch so viel mehr da rausgeholt werden können, auch aus der Backstory von Sylvie, die ja von ihr letztendlich vorangetrieben wurde, weil sie, also die Ravonna, sie das entschieden hat, dass Sylvie da rausgeholt wird, im Grunde, und gepunt werden soll, was dann glücklicherweise nicht passiert, glücklicherweise für ganz Loki als Serie. Und das war alles immer so kurz, aber das sind halt auch nur 6 Folgen, also ja.
Ich hoffe, dass wir da in der zweiten Staffel noch mehr von zu sehen bekommen. Weil ich finde es ganz interessant, wenn ich jetzt mal zurückblicke auf die Serie, ist, glaube ich, Ravonna Renslayer mehr Loki als Loki und Sylvie. Also sie ist eher hinterlistiger und nicht zu trauen. Ihr ist nicht zu trauen. Das sieht man ja halt in dieser Konfrontation mit Sylvie, wo sie dann vorgibt, ihr zu helfen, nur um sie das Licht zu führen, damit sie doch einfangen kann.
Ja, ich glaube, deswegen ist sie auch so schwer greifbar dann gegen Ende, weil man ständig nicht, oder ich wusste zumindest nie, woran ich bei ihr bin. Und das ist natürlich auch das Spannende an der ganzen Sache. Aber zwischendurch hätte ich mir schon irgendwie was halbwegs Greifbares gewünscht. Warum, abgesehen von dieser abstrakten Idee, dass sie denkt, sie braucht das System für die Stabilität, Stabilität ist besser als der freie Wille und so weiter, wie sieht sie das, wenn da auf einmal die Köpfe von den Timekeepers da rumliegen? Was ist da eigentlich ihre Reaktion darauf? Wie erklärt sie sich das, dass das ja alles kein Problem ist, solange noch jemand da ist? Das ist alles so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht habe ich doch was übersehen, aber darüber wurde für mich ein bisschen zu schnell hinweggegangen.
Ja, doch, hast du recht. Das wurde sehr schnell abgefrühstückt, weil halt auch dieser vermeintliche Tod von Loki dann halt über allem steht und dann jetzt nicht noch groß auf die Reaktion eingegangen wurde. Wie gesagt, ich hoffe, dass da die zweite Staffel ein bisschen mehr noch in ihre Figur geht, weil sie ja jetzt auch so einen Solo-Trip am Ende fährt und alleine abhaut, dass man da vielleicht noch mehr einfach von ihr als Person kennenlernt, was sie antreibt.
Ähnliche Hoffnungen habe ich auch bei Hunter B15, gespielt von Unmi Mosaku, der erste Star aus Lovecraft Country, den wir in der Serie sehen. Der zweite kommt dann natürlich später noch. Auch so eine Figur, und das muss ich der Serie zugute halten, wo ich schnell ganz doll neugierig war, was ist mit der los? Warum spielt sie jetzt so eine gesonderte Rolle? Und als man dann oder als sie dann die Wahrheit über die TVA erfährt, war ich auch sofort an ihrer Seite und habe gedacht, jetzt bitte Revolution sofort. Und dann, ja, verpufft das so ein bisschen. Und das fand ich dann irgendwie schade, aber ja, ich komme immer wieder zurück zu den 6 Folgen als Erklärung für alles. Aber das ist ja auch eigentlich keine Entschuldigung. Eigentlich hätte man das auch wahrscheinlich anders erzählen können, letztendlich. Wie siehst du das? Wie siehst du speziell den Umgang mit ihr?
Ja, ich fand auch, dass wir ein bisschen wenig von ihr gesehen haben, vor allem zum Ende hin. Nach ihrer Revolution, war sie dann einfach mal weggesperrt und dann taucht sie nur noch sehr selten auf. Und dabei war dieser Moment, wo Sylvie ihr dort im Regen vor diesem Supermarkt, ihr vergangenes Leben als Mensch, zeigt und ihre Tränen runterlaufen, den fand ich sehr, sehr stark, den Moment. Ich hoffe, dass wir da auch wieder zweite Staffel, dass wir mehr von ihr sehen. Ich glaube auch irgendwo in einem Interview gelesen zu haben, dass es Absicht war, dass man auch nicht gezeigt hat, was sie dort sieht von ihrem früheren Leben, dass da vielleicht auch noch irgendwas mit reinspielt aus den Comics. Mal gucken. Aber ja, wie du sagst, es ist einfach 6 Folgen, alles ein bisschen sehr kurz gewesen.
Ja, ich glaube, Sylvie hat bei mir viel so ein bisschen bei der allgemeinen Wahrnehmung des Figurenensembles gerettet, weil am Anfang fand ich es schon ein bisschen anstrengend, dass man irgendwie so zwei Frauenfiguren wieder hat, die so die Autoritätspersonen sind, die so nölen, wenn die Männer wieder aus der Reihe tanzen. Vereinfacht gesagt, das ist ja auch durchaus Klischee besetzt. Also damit meine ich jetzt wirklich Verona und Hunter B15, die so eher auf die Regeln setzen, während Mobius dann auch immer mehr von Loki natürlich dazu verlockt wird, abzuweichen, Neues zu probieren und so. Und das ist, finde ich, immer sehr anstrengend. Und dann kommt zum Glück Sylvie und rettet uns oder zumindest mich und die Serie und mein Verhältnis zur Serie, weil ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass Sylvie gerade so im Vergleich zu diesen anderen Figuren und vielleicht auch im Vergleich zu allen Figuren im MCU, die ich bisher gesehen habe, wirklich eine absolute Ausnahmegestalt ist, auch unter den weiblichen Figuren, weil sie nicht so sehr durch ihre puren Kräfte oder so beeindruckt, sondern wirklich einfach intelligent ist und unabhängig und mischievous natürlich als Loki-Variante. Und wenn ich so an alle Figuren, außer vielleicht die letzte, zurückdenke in der Serie, da ist sie wirklich die größte Bereicherung für mich im MCU, muss ich sagen, von Loki. Also abgesehen von Loki, aber den hatten wir ja schon.
Ja, vor allem dafür, dass sie ja im Prinzip die Funktion des Love Interests übernimmt in der Serie, haben sie das sehr geschickt umgangen, sie da wirklich zu so einem Klischee verkommen zu lassen und wirklich, dass sie ein eigenständiger Charakter ist, dreidimensionaler Charakter.
Ich weiß aber nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn sie die ganze Zeit ein Alligator gewesen wäre. Was meinst du?
Ja, wieder ein Charakter, von dem wir viel zu wenig gesehen haben. Der Alligator-Loki.
Wir haben den klassischen Loki, gespielt von Richard E. Grant. Wir haben den jungen Loki, gespielt von Jack Weir. Wir haben den Boastful, was ich immer sehr lustig finde.
Er heißt, ich habe geguckt, es gibt ja immer hinten die Synchronkarten, Texttafeln, wo die Rollen auf Deutsch nochmal heißen. Da heißt der prahlerischer Loki.
Genau, prahlerisch ist fast noch besser als Boastful, gespielt von Diobia Operai. Und ich weiß gar nicht, der
Wir haben noch President Loki gespielt von Tom Hiddleston.
Der Alligator hat, glaube ich, keinen deutschen Synchronsprecher, sehe ich gerade.
Nein.
Ein bisschen traurig. Ich habe das Gefühl, dass das einer deiner Lieblingsmomente in der Serie ist. Liege ich komplett falsch?
Ja, ich warte ja immer noch, dass wir irgendwann die Pet Avengers bekommen. Die gibt's in den Comics, wo dann die ganzen süßen Superheldentierchen sich zusammenschließen. Wir haben ja jetzt auch Froschtor gesehen in der 5. Folge, ganz kurz, wie er in einem Glas feststeckt, der übrigens auch gesprochen wurde von Chris Hemsworth. Auch wenn er nicht wirklich spricht. Es gab in der 1. Folge wohl noch eine etwas ausuferndere Szene, eine längere Szene mit Frosch-Loki, die geschnitten wurde. Aber Chris Hemsworth hat dieses kleine gesprochen, wo er versucht, an den Hammer zu kommen. Froschtor.
Aber das ist doch schon eins der verrücktesten Elemente, oder? Und ich dächte, es war deine Lieblingsfolge, wo wir die Lokis näher kennenlernen.
Sie ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei, weil es einfach so herrlich schräg ist, wenn Loki da wirklich mit sich selbst in verschiedensten Ausführungen konfrontiert wird. Und das einfach sehr viel auf Comic Relief gemacht ist. Also allein wie Classic Loki dieses Kostüm, wie er da rumrennt. Also, dass ihm niemals jemand gesagt hat, dass das lächerlich aussieht, wenn er da in Unterhose rumläuft. Ja, ich fand die einfach super, weil es dadurch halt auch sehr viel aus den Comics noch mit aufnehmen kann, verschiedenste Versionen, weil Loki natürlich auch in den Comics in verschiedensten Iterationen aufgetaucht ist. Und etwas, was es in den Comics gibt, was es im MCU nicht gibt, dass er ja auch immer wieder geboren werden kann. Dass also die Asen können alle mal wiedergeboren werden. Und da wird er halt auch in den Comics als Kind irgendwann wiedergeboren. Wo dann dieser Kid Loki, den wir da sehen. Da hoffe ich ja, dass wir mehr von ihm sehen, weil Kid Loki auch eine sehr große Rolle in den Comics spielt und eine sehr coole Rolle.
Ich muss sagen, ich war durch diese ganze Idee der möglichen Multiversen, Zeitstrahlen und der Varianten komplett verwirrt und konnte mir auch nicht so richtig erklären, wie es jetzt dazu kommt, dass oder was muss passieren, dass in einer parallelen Welt ein Krokodil oder ein Alligator zu Loki wird. Mit dem Helm sogar. Also, ich weiß nicht, ist das eine Serie, wo man das erklären muss? Ist das eine Serie, oder ist das eine Serie, wo man dann sein Hirn ausschalten muss? Oder gibt's dafür eine gute Erklärung?
Ich glaube, in dem Punkt muss man einfach das Hirn ausschalten. Das ist doch, glaube ich, sehr komplex. Ich habe versucht, das zu verstehen. Natürlich kann man immer sagen, Loki ist ein Gestaltwandler und vielleicht hat er auch einfach bewusst irgendwann sich zu einem Alligator verwandelt und beschließt, so zu leben und sich nicht zurückzuverwandeln. Weil eigentlich hat er ja auch, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, war das lila, blau? Er ist ja ein Frost-Giant, eigentlich auch eine ganz andere Hautfarbe. Von daher ist ja sowieso seine Tom Hiddleston-menschliche Gestalt schon immer bewusst gewählt. Aber um das zu erklären, uns wurde es ja erklärt, dass es das Multiversum gibt's ja nicht, weil es ja nur den wahren Zeitstrahl gibt. Und trotzdem werden uns dann verschiedenste Lokis gezeigt und denken, ja, aber ich denke, das ist doch alles ein Zeitstrahl. Ich kann mir das so erklären, dass es doch einfach so parallel verlaufende Zeitlinien sind, die aber immer einer bestimmten Abfolge von Ereignissen folgen müssen, ob jetzt Loki eine menschliche Gestalt oder die Gestalt eines Alligators hat, ist egal, solange es den vorgeschriebenen Pfad folgt. So habe ich mir das zumindest erklärt.
Ich finde das hilfreich, weil ich eigentlich nicht so ein Fan bin von Serien, wo man unglaublich viele Explainer dazu lesen muss, sozusagen. Also zum Beispiel Mystery-Serien, Lost oder Fringe oder so. Das ist jetzt nicht mein Ding unbedingt, diese Serien, die auch so mit vielleicht sogar unterschiedlichen Realitäten sogar arbeiten und wo man dann ganz viel Theorien spinnen muss und so. Und hier war ich mir unsicher manchmal, ob das so eine Serie ist und mir nur die Hinweise fehlen, um dem noch näher zu kommen, oder ob das bewusst weggelassen wird im Sinne von, ja, das ist wie bei Fast and Furious, wo nicht erklärt wird, warum jemand einen tödlichen Autounfall überlebt, sondern einfach gesagt, ja, der ist jetzt da, okay, danke.
Ich glaube, es ist zumindest besser durchdacht als das Zeitreisenkonzept in Avengers Endgame, was komplett in sich zerfällt.
Gut, ja, an Endgame, ach, da kann ich mich sowieso kaum noch erinnern. So, je weniger wir über Endgame reden, desto besser, glaube ich. Ich bin ja ein Riesenfan von Alligator Loki, aber muss sagen, Richard E. Grant, der kurze Auftritt, den er hat als klassischer Loki, das ist schon überraschend berührend, seine Entscheidung, sich quasi von der Welt abzukehren und dafür länger zu leben im Grunde. Also dieses Nicht-Eingreifen, keine Verantwortung übernehmen, lieber zu niemandem Kontakt haben, als sich selber irgendwie mit aufs Spiel zu setzen. Den kurzen Dialog, den es dazu gibt, und natürlich auch sein finaler Auftritt im Kampf gegen den riesen Gewitterwolkenhund.
Der mich ganz am Anfang erinnert hatte an das an den Galactus-Schrecken damals in Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer. Das war doch auch so eine komische Wolke.
Ich habe den nie gesehen, aber ich find's gut, dass jemand an diesen Film erinnert.
Und jetzt er existiert irgendwo in einem von diesen vielen Abspreizungen von der Zeitlinie bestimmt.
Welchen der Lokis, die wir da treffen, findest du am besten und würdest du gern wiedersehen in Staffel 2, 3, 4, 5?
Also von Alligator Loki, ich finde ihn einfach unglaublich putzig, aber ich glaube nicht, dass er jetzt viel als Charakter hergibt.
Aber er beißt Hände ab, also wirklich, das ist doch das Beste, was in der ganzen Serie passiert.
Ja, ich hätte gerne mehr von Classic Loki gesehen, vom klassischen Loki, aber ich hoffe einfach, dass Kid Loki wiederkommt, der ist ja einfach irgendwann verschwunden, verabschiedet sich in der Folge und wird dann nicht mehr gesehen. Da hoffe ich, dass wir ihn noch mal wiedersehen.
Der Thor getötet hat.
Der Thor getötet hat.
Das war auch ein sehr schöner Moment, die Stille danach. Nun kommen wir aber nicht umhin, um über unseren finalen Gastgeber zu sprechen. Gastgeber dieser ganzen Timeline im Grunde. Den Herr über alles. Im Deutschen heißt er jener, der bleibt. He who remains. Gespielt von Jonathan Majors. Du hattest ja gesagt, dass das im Grunde Kang?
Ich weiß es auch nicht. Ich habe mich auch schon gefragt, heißt er jetzt Kang oder Kang? Aber zumindest hat er diese eine Firma in den Comics gegründet. Die sieht man auch in diesem großen Limbus Wust, wo der Avengers Tower dort einmal zu sehen ist, und da steht aber nicht Avengers oder Stark drüber, sondern Kang mit Q-E-N-G, und vielleicht spricht man es dann auch einfach so aus.
So, bleiben wir bei Kang. Genau. Kang the Conqueror ist er ja in den Comics, und da hat natürlich da auch verschiedene Identitäten, und im Finale sitzt er da und futtert seinen Apfel und redet viel. Ist das jetzt eine bewusste Entscheidung, um mal im Reddit-Sprech zu bleiben, alle Erwartungen zu unterlaufen? Was mal alle Erwartungen an ein, sag ich mal, MCU-Finale zum Beispiel, was ja durchaus in der Regel explosiver ist?
Ja. Das hat ja so ein bisschen auch WandaVision das Genick gebrochen, dass es doch auch im Finale einfach wieder sehr generisch Marvel wurde und sich Leute irgendwelche Energiekugeln an den Kopf schmeißen. Und hier unterlaufen wir alle Erwartungen und haben eigentlich das Finale in der vorletzten Folge mit großen CGI-Wolken und Blitzen, die geschossen werden. Und am Ende in der letzten Folge sitzen einfach nur Menschen und reden.
Und ist das gut oder schlecht?
Ich fand es großartig, weil mein Kiefer sowieso auf dem Boden lag, weil ich einfach so viel spekuliert hatte, dass es Kang der Eroberer ist am Ende der Serie. Und ich immer mir gedacht hatte, bitte wiederholt nicht das WandaVision-Trauma, wo ja eigentlich jede Folge immer ich Anspielung gemacht habe, dass es der Teufel Mephisto dahinter stecken könnte. Das ist das große Trauma von WandaVision-Fans. Da wurde so viel spekuliert und das führte alles ins Nichts, diese Spekulation. Und hier gab es jetzt auch in der Serie sehr viele Andeutungen, dass irgendwo Kang der Eroberer dahinter stecken könnte. Und dann taucht er plötzlich am Ende auf und ich dachte mir, oh Gott, irgendjemand, der nicht die Comics kennt, der muss jetzt komplett verwirrt sein. Hattest du vorher irgendwas, wusstest du überhaupt irgendwas oder hast du einfach gedacht, okay, Jonathan Majors, cool.
Genau, das habe ich gedacht. Also ich habe nur mitbekommen bei Twitter, dass nach dem Loki-Finale Jonathan Majors getrennt ist. Und da hatte ich dann schon Ahnungen, aber nichts Genaues. Und dann habe ich mitbekommen, dass irgendwie Kang the Conqueror, der mir halt vom Namen her was gesagt hat, dann wohl der große Big Bad im Finale von Loki ist. Aber mehr habe ich wirklich nicht mitbekommen. Ich habe mir auch nichts vorher durchgelesen oder so, was da jetzt eigentlich passiert. Und ich muss sagen, diese Konfrontation mit Alive, die in der Folge davor stattfindet, die hat mich schon dunkel an WandaVision und andere Marvel dritte Akte erinnert, die immer so enden. Und oh je, ich denke gerade an Black Widow. Okay, das muss ich sofort aus meinem Gehirn verbannen. Das war kein guter dritter Akt. Und deswegen dachte ich, okay, was kommt denn jetzt noch? Also jetzt haben sie ja schon dieses CGI-Monster quasi verzaubert und sind da durch. Und dann sieht man dieses Schloss. Und ich war sofort sehr, sehr positiv überrascht, dass sie sich da im Grunde im Headmaster-Büro von Dumbledore wiederfinden.
Und in einem echten Set, nicht vor Greenscreen.
Genau, und das Set ist wunderschön, muss ich sagen. Also ich habe mir das Finale schon zweimal angeschaut und allein die Maserung dieser diversen Möbel und Säulen und so weiter, was da alles rumsteht, das ist ja auch so ein wiederkehrendes Motiv irgendwie in der Serie. Und ich habe mich wirklich daran gelabt, das einfach nur anzuschauen. Und dann ist da auch noch dieser Schauspieler. Ich glaube, da muss man noch ein paar Worte dazu sagen, zu Jonathan Majors, weil da glaube ich nicht vielen wirklichen Begriff ist. Der ist auch erst wirklich seit 2019 so wie ein Shootingstar, ein wortwörtlicher am Hollywood-Himmel erschienen. Er hat nämlich in The Last Black Man in San Francisco mitgespielt, der in Deutschland leider, soweit ich das sehen konnte, nicht erschienen ist. Und der lief aber bei Festivals und wurde wirklich in den Himmel gelobt, vor allem auch wegen seiner ungewöhnlichen Darstellung. Und dann hat er mitgespielt in der HBO-Serie Lovecraft Country. Wie gesagt, der zweite Schauspieler hier im Cast mindestens, der da mitgespielt hat. Und ich war einfach geflasht von seinem Charisma, weil ich kannte ihn halt gar nicht. Ich hatte auch seinen Film davor nicht gesehen. Und ihn jetzt hier wiederzusehen und allein diese Idee, dass da so ein auch völlig unverbrauchter Schauspieler auf einmal auftaucht. Das fand ich schon toll. Also ich war wirklich begeistert, dass er da einfach rumsitzt und sein Apfel isst.
Ja, und vor allem auch ungewöhnlich für das MCU, weil sie ja er ist ja jetzt wahrscheinlich der nächste große Bösewicht, der uns die nächsten 2, 3 Phasen vielleicht beschäftigen wird vom MCU. Und sonst werden im MCU die großen Bösewichte ja immer mit großen Kalibern besetzt, mit alteingesessenen Stars und selten mit Shootingstars.
Ja, das ist so, oder nach Catherine Hahn wirklich der nächste Casting-Coup, finde ich. Also ich meine, Catherine Hahn war natürlich für WandaVision eine absolut bekannte Schauspielerin in bestimmten Kreisen und so, gerade wenn man viele Komödien natürlich schaut oder Indie-Filme oder so. Und das Casting dort war natürlich interessant, weil sie irgendwie immer da ist und man aber erst spät merkt, wie wichtig sie eigentlich für die Story ist. Man kennt ihr Gesicht, man nimmt sie da an als Nachbarin. Und dann auf einmal wird man überrumpelt, was ihre Figur wirklich für eine Rolle spielt in der ganzen Story. Und bei ihm ist das ja ganz, ganz anders. Also ihn sieht man ja die ganze Zeit nicht. Du hast ja schon gesagt, du hast die ganze Zeit spekuliert, dass Kang eine Rolle spielen wird, weil es ganz viele Andeutungen gibt, die da zum Beispiel wären.
Also die größte Andeutung natürlich, dass er auftauchen könnte, ist natürlich, dass Jonathan Majors schon eine ganze Weile besetzt ist. Also es war schon bekannt, dass er ins MCU kommt, weil er in Ant-Man and the Wasp Quantumania, oh Gott, dass ich das aussprechen kann, schon besetzt wurde als Bösewicht. Und da haben natürlich viele vermutet, dass er Kang der Eroberer spielt. Aber es hat niemand, glaube ich, wirklich gedacht, dass er schon so früh jetzt auch in Loki schon zu sehen ist. Vielleicht ist das die Erklärung, warum seine Besetzung schon lange, lange, viele, viele Monate, bevor überhaupt Ant-Man 3 gedreht wird, schon bekannt war. Aber sonst fängt das schon gleich in der ersten Folge an. Natürlich allein die TVA und wir haben Ravonna Renslayer. Das sind alles Sachen, die auch in dem Comics sehr eng verbandelt sind mit Kang, beziehungsweise muss ich einmal kurz sagen, nicht, dass wir hier noch was Falsches erzählen, sich jetzt irgendein Marvel-Comic-Fan aufregt, den wir am Ende von Loki sehen, das ist natürlich nicht Kang der Eroberer, das ist jener, der bleibt. Kang der Eroberer ist dann einer oder andere Varianten von ihm. Das ist natürlich eine Person. In den Comics heißt sie Nathaniel Richards und von ihm gibt es viele Varianten. Und eine davon oder mehrere davon sind natürlich auch Kang der Eroberer. Und es gibt auch eine ältere Version von Nathaniel Richards, die heißt Immortus. Und die ist am ähnlichsten mit dem jener, der bleibt, den wir am Ende sehen. Der trägt auch dieses schöne lila Gewand und hat sich da in seinem Schloss im Limbo, hat es sich da zurecht gemacht. Aber genau, und dann haben wir in der ersten Folge, kommt auch ganz am Ende diese eine Waffe, die wir da sehen. Es wird gesagt, hier Technologie aus dem dritten Jahrtausend. Da ist auch schon gleich, der Kang kommt in den Comics aus dem 31. Jahrhundert, könnte da was mit zu tun haben. Und dann eskalieren diese ganzen Anspielungen natürlich in Folge 5, wo wir den Kang Tower sehen, den ich vorhin schon erwähnt hatte, weil es gibt dann diese QENG Enterprises in den Comics, wo sich dann irgendwann herausstellt, dass da auch eine Variante von Kang hintersteckt. Und natürlich Alioth. Das ist in den Comics auch ein großer Widersacher von Kang. Alioth ist das erste Wesen, das sich aus den Fesseln von Zeit und Raum lösen kann und auch so ein ganzes Imperium über die Zeit herrscht und ein großer Widersacher von Kang ist. Und natürlich das Schloss am Ende, wo ich schon gesagt hatte, dass Immortus in einem Schloss im Limbo thront oder haust. Und das war dann gleich meine erste Schlussfolgerung am Ende. Oh, das muss jetzt Kang sein. Bitte lass da kein Loki sitzen. Das muss Immortus oder irgendein anderer von denen sein.
Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie du Loki schaust, immer so bei jeder Referenz.
So fühlen sich Comicfans, glaube ich. Ja.
Ich habe immer noch gefragt, hä?
Es ist besser als bei Netflix-Comic-Verfilmung, wo ich mir immer nur denke, die sind alle ganz schrecklich.
Oh, auch Umbrella Academy?
Da habe ich die Comics nicht gelesen, aber das ist halt einfach kurz abschweifen. Das ist einfach so ein Grundproblem bei Comicverfilmungen, bei Netflix, dass sie immer den Grundton der Comics komplett verändern. Das nervt mich bei Lock and Key. Das ist so ein richtig schöner Horror-Comic und der ganze Horror ist einfach rausgenommen in der Netflix-Serie. Das finde ich sehr schade.
Trifft Jonathan Majors denn so den Grundton dieser, ich sag mal, grob Figur Kang, wenn es nun nicht Kang ist, aber irgendwie ist es Kang, aber irgendwie auch nicht. So wie er da auftritt.
Ich glaube noch nicht. Also Kang eher weniger, das ist ja so ein sehr erhabener Eroberer, so ein Kriegsherr. Und hier haben wir ja den, derjenige, der bleibt, der so ein bisschen an Doctor Who erinnert. Er, so dieses leicht entrückte, komplett exzentrische. Bin ich sehr gespannt. Ich finde es einfach sehr cool, dass ein Bösewicht, der nächste große MCU-Bösewicht, der mit Zeitreisen zu tun hat, so eingeführt wird, dass das Erste, was wir von ihm sehen, eigentlich das Ende seiner Geschichte ist. Das hat mich auch an Doctor Who erinnert. Da gibt's auch eine Figur, die heißt River Song. Und die lernen wir das erste Mal kennen. In der ersten Folge, wo sie auftaucht, stirbt sie am Ende. Aber sie spielt dann später noch eine ganz große Rolle. Und durch Zeitreisenwirrwarr haben wir einfach am Anfang das Ende von ihrer Geschichte gesehen. Und ihre Geschichte wird rückwärts erzählt. Und das fände ich halt cool, wenn das MCU das halt auch so mit Kang beziehungsweise Nathaniel Richards macht, dass wir einfach jetzt das Ende gesehen haben von seiner Entwicklung. Aber alles, was davor kommt, jetzt noch ausgebreitet wird dann später.
Ja, River Song auf jeden Fall eine der besten Doctor Who-Figuren. Kann ich unterstreichen aus den Revival-Jahren. Ich fühlte mich sehr stark erinnert an den Snowpiercer-Film, seltsamerweise, wo sie, Spoiler für den Snowpiercer-Film, im Finale an den Triebwagen in die Spitze des Zuges kommen und da sitzt Mr. Wilford, den man sicherlich auch aus der Serie kennt, nur sieht er da ganz anders aus, drinne. Und im Grunde stellt er eine ähnliche Entscheidung vor, nämlich wäre es nicht besser, einfach den Zug weiterzuführen und ein besseres Leben zu führen, vielleicht auch weniger Kakerlaken, Eiweißmatschepampe zu futtern und dafür die Stabilität dieses Zuges aufrechtzuerhalten, weiter um die Erde zu kreisen, als zu entgleisen und den freien Willen, insbesondere der Teddys natürlich, wie sie in der Serie heißen, zu ermöglichen. Und hier haben wir eine ähnliche Situation. Wir haben Sylvie und Loki, die zwei Seiten einer Medaille. Sie will unbedingt den freien Willen und aber, glaube ich, viel wichtiger noch Rache. Und Loki denkt daran, an die Konsequenzen. Was wäre, wenn sie jetzt ihn umbringt und alles, der ganze Baum viele, viele Wurzeln schlägt? Auf welcher Seite standest du denn eigentlich beim Zuschauen?
Das ist schwierig, so ein großes moralisches Dilemma. Ich glaube, die größte Entscheidung, die es hier in MCU gab. Aber um einmal noch mal ganz kurz, bevor wir den jetzt abgefrühstückt haben, jeder, der bleibt, wollte ich nur sagen, ich habe tatsächlich die ganze Zeit an den Zauberer von Oz gedacht, weil die einfach auch die bildlichen Verweise sehr klar waren, dass da der Mann hinter dem Vorhang noch irgendwo haust. Wo wir schon bei WandaVision auch drüber geredet haben, wo auch ganz viele Zauberer von Oz Parallelen sind. Ich weiß nicht, ob jetzt das MCU in Phase 4 einfach der Zauberer von Oz überall einfließen lässt. Hätte ich auch nichts dagegen, aber...
Ja, gerne mit Gesangsnummern.
Oh ja, bitte.
Ich meine, Tom Hiddleston hat ja schon eine in der Serie, aber da geht bestimmt noch mehr.
Ja, Agatha, hier die böse Hexe des von Westview, die durfte auch singen, ne?
Ja, ja. Aber ich entlasse dich nicht so leicht aus der Frage. Auf wessen Seite stehst du, Loki oder Sylvie, Max? So, jetzt hier, entscheide bitte über das Schicksal der Menschheit.
Möchte ich die Menschheit zu Determinismus verdammen oder das Universum verdammen zu Chaos? Sehr schwierig. Ich hätte mich wahrscheinlich für den Status quo entschieden, den zu erhalten.
Ja, kann ich nachvollziehen. Glaubst du denn, oder wie war es in deiner Wahrnehmung, konntest du nachvollziehen, warum die durchaus kühle und geplant arbeitende Sylvie, die wir am Anfang der Serie treffen, am Ende unbedingt einfach nur jemanden killen will?
Das ist das, was sie ihr ganzes Leben lang angetrieben hat. Und sie das ist halt ihr höchstes Ziel. Da gibt es nichts drüber. Da ist sie halt überhaupt nicht rational. Und dass sie, Loki, das hatten wir ja vorher schon mit dem Vertrauen, dass sie niemandem vertrauen kann außer sich selbst. Und selbst Loki, der Tränen überströmt, schon vor ihr steht und sagt, nein, bitte nicht. Ja.
Ich glaube, am Ende stehe ich wahrscheinlich eher auf ihrer Seite. Weil ich die TVA so unglaublich gruselig finde und mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass jemand wie Loki oder zwei Lokis sie kontrollieren können. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das überhaupt aussehen würde, dass sie da das kontrollieren könnten. Und ich glaube, das Marvel Cinematic Universe wird besser, wenn sie ihn umbringen. Und das ist meine Entscheidung hier fürs Schicksal der Menschheit. Ja, murks ihn ab.
Es wird auf jeden Fall interessanter, wenn ein komplettes Multiversum eskaliert dadurch, dass sie ihm ein Schwert in die Brust rammt.
Ja, und ich muss sagen, ich hatte auch, also ich glaube, Mitleid ist das falsche Wort, aber dieser Moment, wo sie ihre Entscheidung trifft und auch ausführt und dann He Who Remains, also die Figur von Jonathan Majors, quasi ermordet wird und dann auch so ein bisschen irgendwie entschweift so, man weiß jetzt genau in dem Moment stirbt er. So eine Art, da hatte ich auch eine Art von Mitgefühl mit ihm, was ich sehr, also nicht Mitleid, weil ich das Gefühl hatte in dem Moment, dass da war auch viel Erleichterung da, in diesem kurzen Moment, den er da spielt, aber das ist so eine wilde, unvorhersehbare Figur mit diesem kurzen und doch sehr langen Auftritt innerhalb einer Folge, dass ich dann doch sehr begeistert war, wie viele Facetten er bis zu diesem letzten Moment daraus holt. Das ist so ein wichtiger Moment. Du sagst ja auch, das ist die wichtigste Entscheidung mehr oder weniger im ganzen MCU. Abgesehen vielleicht noch von dem Moment, wo Thanos entscheidet, sich zu schnipsen. Ich weiß nicht. Hätte er nicht machen müssen.
Aber es ist Determinismus. Es ist alles so vorgeschrieben. Es musste so passieren.
Das heißt, wenn er nicht geschnipst hätte, wäre die TVA gekommen und hätte ihn gepruned.
Ja, haben sie ja wahrscheinlich sogar, weil irgendwo mal in einem Nebensatz erwähnt wird, was sie schon alles so gestutzt, so heißt es im Deutschen, haben. Und da sagen sie auch, sie hatten schon Vampire und Titanen und ja.
Ja, stimmt. Irgendwie müssen ja auch die Steine in der Schublade gelandet sein.
Genau, die Briefbeschwerer. Ja, ja, aber ich finde ihn einfach, wir haben ja nur so wenig von ihm gesehen, aber trotzdem ist da jetzt schon so ein Unterbau von dieser Figur, so ein komplexer Unterbau geschaffen worden. Wenn man sich da jetzt so wirklich reindenken möchte in sein Leben, warum er jetzt auch so exzentrisch und leicht entrückt wird, weil das wurde ja vorher gesagt, es gibt keinen freien Willen, das sagt Ravonna Renslayer, dass der einzige freie Wille hat der, der hinter allem steckt. Und selbst er hat keinen freien Willen, weil er ist auch in einer endlosen Zeitschleife, in der er irgendwie feststeckt, weil er die ganzen Ereignisse immer wieder so in der Isolation, von der er da ist, lenken muss, damit nicht das Chaos ausbricht. Also er hat auch keinen freien Willen. Er kann auch nicht tun und lassen, was er möchte. Er muss das tun, was er tun muss, um diesen schönen Loop am Laufen zu halten, den er geschaffen hat.
Ja, da steckt so viel in der Figur. Und ich muss wirklich sagen, ich finde es großartig, dass sie ihm den Raum dafür gelassen haben, dass sie sich quasi eine ganze Folge angenommen haben, um ihn erstmal einzuführen, ihn reden zu lassen, sehr viel reden zu lassen. Und Jonathan Majors schafft es auch durch sein durchaus nicht zurückhaltendes Schauspiel, das so abwechslungsreich zu gestalten. Also ich war nie gelangweilt, obwohl es sehr viel natürlich auch an Exposition über seine Backstory und natürlich die Konsequenzen der möglichen Entscheidungen geliefert wird.
Er hat mich tatsächlich so ein bisschen auch an den Bösewicht aus Dark erinnert, der ja auch in so einer endlosen Zeitschleife gefangen ist und sich selbst jagt. So stelle ich mir jetzt das MCU in Zukunft vor, dass einfach nur Jonathan Majors sich selbst manipuliert und durch die Zeit reist. Das konnte man auch, glaube ich, so ein bisschen kann man spekulieren, weil man sieht ja diesen Zeitstrahl, den er hat, so in seinen kleinen Animationen, die er da auf dem Tisch hat, dass das ein Ring ist. Also, dass es vielleicht tatsächlich ein Loop ist, der keinen Anfang und kein Ende hat, die Zeit. Und er quasi immer seine Existenz wieder neu erschaffen muss. Das hätte ich mir tatsächlich so vorgestellt, weswegen er da diese Nachricht an Ravonna schickt und sie auf irgendeine geheime Mission schickt, dass sie vielleicht für seine Origin zuständig ist, damit er immer wieder auf den gleichen Pfad geführt wird, um dort zu enden, wo er jetzt ist. Was sehr traurig ist. Und ich hoffe, dass da Loki dann eine große Rolle bei spielen kann, weil das ist natürlich der große Themenkomplex seiner Figur, dass es darum geht, dass er sich vielleicht dass er für Veränderung steht oder Veränderung bewirken möchte und dass er am Ende der Schlüssel ist, um diesen ganzen Loop zu durchbrechen.
Ist das oder sagt er deswegen bis bald oder wir sehen uns wieder? Weil da war ich unsicher. Meint er jetzt seine Varianten oder meint er wirklich sich selbst?
Das wäre nämlich dann meine Vermutung gewesen, dass er sich selbst sieht, weil er jetzt schon in die Wege geleitet hat, dass er wieder existiert und genau irgendwann an diesen Punkt kommt. Deswegen weiß er auch ja alles, was schon passiert ist, weil er es vielleicht auch einfach alles schon durchlebt hat, immer wieder von vorne. Und da wird man auch, glaube ich, irgendwann verrückt. Ne?
Er wirkt auch nicht ganz, ganz klar, aber doch noch klar genug. Bin ich gespannt, inwiefern das noch quasi getoppt werden kann, wenn das immer wieder durchläuft. Ist es dann, oder ist deine These dann, dass die Realität, in der Loki dann quasi, in die Loki rausgespuckt wird, in der man seine Statue sieht und nicht die der Timekeeper, ist das dann die Realität, die von Ravonna dann beeinflusst wurde in diesem Loop?
Oh je, jetzt raucht mein Kopf jetzt schon. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Ich habe diese Variable, glaube ich, noch nicht mit einberechnet, ob das alles damit zusammenhängt. Ist aber auch bei Dark. Bei Dark denkt man ja auch, in der ersten Staffel oder in den ersten zwei Staffeln wird so ein Loop aufgemacht und dann kommt plötzlich irgendwann am Ende der zweiten Staffel eine neue Realität dazu. Und dann erfahren wir, dass die aber auch Teil des Loops ist und alles ist vorherbestimmt. Es gibt keinen Anfang und kein Ende.
Ja, die Statue deutet auf jeden Fall an, dass wir ihn in der zweiten Staffel auch wiedersehen, oder? Also hoffe ich. Aber andererseits denke ich mir auch, wäre es nicht cool, jetzt erstmal eine Pause zu haben und das Mysterium aufrechtzuerhalten bis zu seinem ersten Kinoauftritt? Ich bin da noch etwas zwiegespalten.
Naja, Marvel ist ja auch nicht so schnell und ich denke, vor Ende 2022, Anfang 2023 kommt die zweite Staffel sowieso noch nicht. Je nachdem, wie schnell Disney das jetzt und Marvel das in die Wege leiten nach dem großen Erfolg der ersten Staffel, ist natürlich die Frage, sehen wir jetzt schon alles von ihm dann in der zweiten Staffel Loki oder wird sich da noch was aufgespart für das MCU, für die Filme? Aber wir wissen ja, es gibt einfach zig Varianten von Kang oder Nathaniel Richards oder alle anderen Namen, die er hat. Es gibt auch eine junge Variante von ihm, die dann die Young Avengers gründet, die ja auch schon so ein bisschen angedeutet werden für die Zukunft des MCU. Da können wir ihn einfach in so vielen verschiedenen Varianten jetzt überall auftauchen sehen. Und immer verschiedene Geschichten erleben mit dem.
Ich finde es auf jeden Fall spannend, so aus einer strategischen Sicht für das für Marvel Studios, dass mit den Loki-Varianten ja quasi vorgegeben wird, dass die von allen möglichen unterschiedlichen Schauspielern und Alligatoren-Schauspielern gespielt werden können und dass man im Grunde auch sofort Ersatz finden könnte, sollte Jonathan Majors keinen Bock mehr drauf haben, oder? Weil der, wenn das jetzt wirklich der neue Thanos ist, dann ist er ja vielleicht wirklich über 5 Jahre oder so an das MCU gebunden.
Ja, wenn man sich also die Infinity-Saga anguckt, das waren 3 Phasen und jetzt sind wir erst in der ersten von vielleicht wieder 3 neuen. Das wird uns noch ein paar Jahre bestimmt beschäftigen. Natürlich sehen wir jetzt am Ende dieser Statue, dass der Kang, auf den wir dann wahrscheinlich in Staffel 2 treffen würden, wieder von Jonathan Majors gespielt wird. Aber er kann natürlich, wie der Doktor in Doctor Who, auch für die nächsten Jahrzehnte einfach immer wieder reinkarnieren, oh Gott, in einer anderen Version.
Das ist so dystopisch. Einfach endloses Recasting. Ich meine, das hat man natürlich bei Superman und allen möglichen anderen Helden auch und so. Nur hier ist es noch extremer, weil das ja dann eine kontinuierliche Story wäre, wo er immer und immer wieder anders aussehen könnte. Ausgemägt bis zum geht nicht mehr.
Geil.
Gut, wir haben da durchaus unterschiedliche Reaktionen. wo rankt Loki denn? So, wenn wir zurückblicken. Unter den bisherigen Disney Plus Serien vielleicht auch, weil wir es geteased hatten gerade am Anfang, was die Wichtigkeit angeht erstmal. Warum ist diese Serie so wichtig? Ich meine, wir haben es natürlich schon recht deutlich gemacht, aber warum ist diese Serie, das ist eine böse Frage, warum ist diese Serie wichtiger als Falcon and the Winter Soldier?
Oh Max? Gott, naja, bei Falcon and the Winter Soldier kannst du die Serie nicht gesehen haben und weißt, am Ende von Endgame bekommt er den Schild von Steve Rogers und im nächsten Captain America Film wird er der neue Captain America und du hast wahrscheinlich wenig verpasst.
Also, da muss ich kurz widersprechen, weil ich habe mir Black Widow angeschaut und die Abspannszene von Black Widow habe ich nicht verstanden. Obwohl ich wusste, dass Julia Louis-Dreyfus in Falcon irgendwie einen Auftritt hatte, aber ich hatte die Serie dann noch nicht gesehen. Und ich saß da wirklich da und dachte, wollt ihr mich jetzt, also ich sag's nicht, aber ich saß da und war erstmal, ach man, früher konnte ich das noch verstehen, ohne auch noch irgendwie 6 Folgen von einer Bootsrestaurierung anzuschauen. Und dann musste ich deswegen mir noch Falcon and the Winter Soldier anschauen, was ich sehr, sehr übel nehme, Marvel. Kevin Feige, danke. So, du darfst weiterreden.
Aber einfach die Fallhöhe für das gesamte MCU ist einfach mit am höchsten, also von allen 3 Serien, die wir jetzt gesehen haben, einfach am höchsten. Ich erinnere mich noch schmunzelnd jetzt daran zurück, wo wir dachten, haha, Wanda wird das Marvel-Multiversum eskalieren lassen durch irgendwas, was sie tut. hätten wir nicht wissen können, dass das Loki wird. Aber da haben wir jetzt einfach nur so ihre Entwicklung zur Scarlet Witch gesehen. Und in Falcon and the Winter Soldier war die Entwicklung von Sam Wilson zu Captain America. Das sind so einzelne Figuren. Aber hier geht es in Loki um alles, um die Existenz, um um alles Sein, um das ganze Universum und das Multiversum, was ja natürlich jetzt einen kompletten Bruch auch für das komplette Zukunft des MCU bedeutet. Vorher war alles dieses eine Filmuniversum und jetzt gibt es einfach so viele Möglichkeiten, auch alte Filmuniversen miteinander zu verknüpfen, weil das natürlich alles Teil dieses Multiversums ist. Das, was
meinst
DC schon gemacht
wie,
hat.
Meinst du jetzt wie Fantastic Four? Die Fantastic Four reinzubringen, X-Men oder was weiß ich, oder was meinst du jetzt damit?
Ja, das ist mein größter Wunsch, dass Chris Evans nochmal zurückkommt als die Fackel im MCU. Das möchte ich sehen.
Das wäre ein Traum.
Das ist mein Traum. Das ist einfach so, das gibt ja diese verschiedenen Filmuniversen. Es gibt dann diese ganzen X-Men-Filme von Fox und es gibt dann die Fantastic Four-Filme und das sind alles so verschiedene, das hat ja alles nichts mit dem Kanon des MCU zu tun. Oder die ganzen früheren Spider-Man-Filme und jetzt wissen wir, durch das Multiversum kann das alles theoretisch miteinander verknüpft werden, was es ja auch zumindest im nächsten Spider-Man wahrscheinlich auch wird. Auch wenn das alles noch so ein bisschen Gerüchte sind und noch nicht wirklich bestätigt, aber wir wissen ja, dass das Multiversum da eine Rolle spielen wird.
Genau, Spider-Man, der nächste. Was sind dann die anderen? Doctor Strange 2 heißt ja schon so, hast du ja schon gesagt, Multiverse of Madness. In welche andere MCU, oh, das ist ein komischer Begriff, Properties, Filme und Serien Auf welche anderen Filme und Serien aus dem MCU wirkt sich das jetzt noch aus? Ant-Man sicherlich,
Also
Ant-Man 3.
ich fange einfach mal von vorne an. Das nächste, was wir sehen, ist diese tolle Animationsserie What If, die jetzt im August schon startet, wo eigentlich schon uns das Multiversum so ein bisschen präsentiert wird. In dieser Animationsserie sehen wir verschiedene Teile des Multiversums, wo bestimmte Ereignisse im MCU anders verlaufen wäre. Also dann sehen wir die Welt, wie sie aussehen würde, wenn nicht Steve Rogers, sondern Peggy Carter, ich habe es letztens schon mal falsch gemacht. Peggy Carter war es, nicht Sharon Carter. Das
die,
Superhelden-
die Mutter, nicht die Tochter.
Genau, wenn sie das Superhelden-Serum genommen hätte. Oder was wäre, wenn sich T'Challa den Ravagers angeschlossen hätte und sowas einfach. Da sehen wir halt schon sehr viel vom Multiverse. Und dann genau danach Spider-Man No Way Home, wo wir ja in Far From Home auch schon eigentlich wahrscheinlich die erste Variante im MCU gesehen haben mit J. Jonah Jameson, der da ja aufgetaucht ist. Also er war der erste Vorbote des Multiverse, glaube ich. Und dann haben wir danach Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Der Titel sagt es schon, es geht um das Multiverse. Und zufällig hat da auch Michael Waldron, der Drehbuchautor von Loki, mit am Drehbuch mitgewirkt. Also da gibt's bestimmt auch einige Überschneidungen. Und dann kommt Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Aber ich glaube erst im Februar 2023, das dauert noch. Da wissen wir, dass Kang der Eroberer mit vorkommen wird. Genau, und dann gibt's noch so ein paar lose Sachen, die schon angekündigt wurden. Es ist ja, glaube ich, bekannt, dass Deadpool auch ins MCU kommen soll, wo wir ja wissen, er kommt aus diesem Fox-Universe. Und das Multiverse macht's möglich, dass er irgendwie auch in den Kanon des MCU reinfließen kann. In die in den wahren Zeitstrahl kommt er vielleicht. Genau, und dann kommt auch dem nächsten Fantastic Four-Film. Ich denke mal nicht mit Chris Evans und Jessica Alba. Aber da könnte es natürlich auch eine Verbindung zu Kang geben, weil vielleicht ist euch der Name schon aufgefallen. Kang heißt mit bürgerlichem Namen Nathaniel Richards und ist ein eventuell, das ist in den Comics nie so ganz klar, ein entfernter Verwandter von Reed Richards, der Mr. Fantastic. Da könnte es natürlich auch Verbindung zu geben, dass sie da die Rolle neu umschreiben, weil zufälligerweise heißt Reed Richards Vater auch in den Comics Nathaniel Richards, dass sie so einen Zeitreise-Dad draus machen, der irgendwann mal in die Vergangenheit gereist ist und ein Kind gezeugt hat und dann wieder zurück. Und das ist dann Mr. Fantastic. Ja, das Multiverse macht's möglich. Also, wie die X-Men jetzt dann irgendwann ins MCU kommen können.
Und irgendwann im 30. Jahrhundert sind sie dann fertig.
Oh Gott.
aber die Frage ist jetzt, aber auf einer qualitativen Ebene. Wir haben diese drei Disney-Plus-Serien, die so verwoben sind ins MCU wie nur wenige andere MCU-Serien sonst. Also höchstens noch Agents of S.H.I.E.L.D. natürlich. Und WandaVision war so wirklich so als Trauerbewältigung nach den Ereignissen in Endgame natürlich sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ich finde es auch gut, dass sie es vorgezogen haben, so als Serie, dass das zuerst kommt. Schon allein, weil ich glaube, ich, wenn Falcon zuerst gekommen wäre, ich keine weitere MCU-Serie jemals wieder geschaut hätte. Und dann kam Falcon, hat sich so ein bisschen auch so mit dem Übergang beschäftigt. Und jetzt kommt Loki und hat so die nächsten Schritte bereitet. Wird Loki dieser enormen Bedeutung, so rein was die Plot-Maschinerie das MCU angeht, auch auf qualitativer Ebene gerecht. Ist das, wie wir am Anfang gefragt haben, nicht nur die wichtigste, sondern auch die bisher beste MCU-Serie? So, hier ist dein finales Urteil. Bitte jetzt.
Also in meinem persönlichen Ranking ist sie auf Platz 2. Weil einfach WandaVision dieses komplette neue Konzept einer MCU-Serie aufgemacht hat und das Ganze verbunden hat mit TV-Tropen und dieser Reise durch die Sitcoms. Und da hab ich wirklich Woche für Woche mitgefiebert und spekuliert und habe mich jedes Mal wieder geärgert, dass die Folgen nur unter 30 Minuten lang waren. Und habe wirklich nächtelang irgendwie in Reddit-Foren verbracht und nicht geschlafen, um die Zeit zu überbrücken von Folge zu Folge. Und das hat Loki jetzt nicht ganz so geschafft bei mir, aber ich fand sie trotzdem einfach von der Inszenierung her sehr, sehr gut gemacht. Ich finde, sie hat hat den besten Score, der Score von Loki von Natalie Holt gehört mit zu den besten im ganzen MCU, weil ich den wirklich immer noch im Kopf habe und wirklich dort erkennbare Motive zu hören sind. Fand ich wirklich großartig. und einfach die Fallhöhe, die am Ende aufgemacht wurde, die man am Anfang noch nicht so wirklich absehen konnte. Und die Serie schafft einfach innerhalb von 6 Folgen so ein Konstrukt von Regeln und Konzepten, die dann am Ende so eine große Wirkung haben durch das, was dann am Ende passiert, dass dieses Multiverse dort aufsprießt wie ein Baum. Und da hatte ich schon wirklich Gänsehaut.
Also ich glaube, insgesamt, was die Anordnung der Serien angeht, kann ich dir da ganz zustimmen. Also WandaVision ist für mich auch weiterhin die beste, obwohl ich vom Finale enttäuscht war.
Aber ich habe viel mehr geweint bei WandaVision.
Das ist ja kein schlechtes Zeichen.
Das ist mein Bewertungskriterium. Wie oft habe ich geweint? Okay, 9 Punkte.
Weil das für mich so eine Serie ist, die mir gezeigt hat, dass das MCU nach Ermüdungserscheinungen für mich schon in der Wahrnehmung, insbesondere der Kinofilme, noch neue Facetten hat, die es auch willig ist zu eröffnen und zu durchleuchten und zu zeigen. Also sowohl was die Story angeht und die Auseinandersetzung eben mit Trauerbewältigung, als auch die Ästhetik und die ganzen. Also ich bin halt ein Fan von Sitcoms und da ist WandaVision quasi sehr, die ausschließlich für mich gemacht wurde. Und deswegen war ich da schon sehr, sehr begeistert und dann nur enttäuscht, sobald es dann irgendwie außerhalb dieser Kuppel in Westview war es, glaube ich, ging.
Ja, die Serie hat halt einfach mal das Gefühl erschaffen, was Comic-Fans sonst bei anderen Marvel-Sachen haben. Du wusstest als Sitcom-Fan hast du jede Anspielung, jedes Easter Egg aufgesogen und hast wahrscheinlich wie die Comic-Fans sonst bei anderen Serien dann mit offenem Mund da gesessen und gesagt, oh, das ist das, das ist ja die perfekte Claire Dunphy-Imitation, die ich hier gesehen habe.
Genau. Deswegen wirkt das auf mich auch einfach ein bisschen größer, als wäre es eben nicht nur eine MCU-Story, die das MCU voranbringt, sondern irgendwie was Größeres auch über Popkultur und die Bedeutung von Popkultur in unserem Leben und so. Und da konnte ich mich absolut drin wiederfinden. Und Loki ist aber auf jeden Fall 1000-mal besser als Falcon and the Winter Soldier, was aber auch daran liegt, glaube ich. Ich bin ja prinzipiell nicht so mega interessiert, was so die Story des MCUs betrifft, auch wenn das natürlich spannend ist, sondern eher so, wie sieht das denn eigentlich aus und wie sind denn so die Dialoge geschrieben und was machen denn so die Schauspieler und was haben sie so? Und Falcon ist einfach sehr, sehr tröge auch. Also es sieht halt aus wie, als würde sich WandaVision ausschließlich außerhalb von Westview abspielen, ne? Die schlimmste Version davon. Und deswegen war Loki wirklich wieder so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, da ist auch jemand wieder daran interessiert, an der Ästhetik des MCUs so ein bisschen zu rütteln, so ein paar Inspirationen natürlich aufzunehmen von insbesondere Guardians of the Galaxy und James Gunn, dem Regisseur. Das sieht man schon sehr stark und es kommt nicht so da wirklich daran, aber das ist so abwechslungsreich, auch durch die unterschiedlichen Schauplätze und insbesondere die Dialoge, die haben mich schon sehr erfreut. Das schauspielerische Spiel oder das schauspielerische Zusammenspiel von diesen unterschiedlichen Schauspieltypen, wie gesagt, Owen Wilson, Tom Hiddleston und so an einem Tisch mit einem Salat, das könnte ich mir stundenlang anschauen. Und das sind solche Momente, die mir im MCU manchmal gefehlt haben, weil da irgendwie die Geduld nicht da ist, sondern man immer natürlich zum nächsten Setpiece auch kommen muss, zur nächsten Massenschlacht auf irgendeiner eintönigen Wiese zum Beispiel. Und das haben sie hier in Loki und das natürlich dann auch noch mit einer durchaus überraschenden Story und sehr schönen neuen Figuren, die sicherlich noch Potenzial für die zweite Staffel haben, was es dann noch zu erkunden gilt. Insofern WandaVision, Loki, viel, viel Platz, Falcon and the Winter Soldier von den 3 Serien.
Und jetzt wäre dann noch das Ranking innerhalb von Zeitreiseserien. Oh Gott.
Ja, wir sehen uns in einem 4-stündigen Podcast. Nein.
Dark auf Platz 1. So. Da rüttelt niemand dran. Ich bin großer Fan von so Zeitschleifen-Serien, wo es dann immer um freier Wille gegen Determinismus geht, dieses ganze Konstrukt. Und da fand ich das halt sehr schön, dass sie das versucht haben, mal auch im MCU aufzubereiten jetzt.
Ja. Das ist eben auch noch mal, da geht noch mal so ein Fenster auf, was eigentlich alles noch möglich ist, wenn man Comics als Vorlage hat. So. Und in dieser Welt und diesen Welten und diesen Zeitstrahlen und so weiter noch so viel möglich ist und wir noch nicht über den Tellerrand geschaut haben, im Grunde in 10 Jahren MCU. Und das ist schon, macht irgendwie Hoffnung, wenn man bedenkt, dass es das dominierende Franchise unserer Zeit ist und wir dem niemals entkommen werden.
Jetzt erst recht nicht, wenn alles und jeder neu besetzt werden kann.
Oh je. Oh, MCU, die wahre TVA. Mir gefällt Loki, ich freue mich auf die zweite Staffel, auf jeden Fall. Und freue mich über mehr Tom Hiddleston im MCU. Generell, immer. Und ich hoffe, wir sehen noch mehr von Sofia Di Martino in der zweiten Staffel. Aber da wissen wir noch gar nichts über das Casting, oder?
Nee, über die zweite Staffel ist eigentlich das Einzige, was bisher wirklich bekannt ist. Über die zweite Staffel ist, dass Kate Herron, die Regisseurin der ersten Staffel, nicht zurückkehren wird.
Das ist natürlich schade. Andererseits kann es natürlich bedeuten, dass sich der visuelle Stil wieder ändert. Wenn du jetzt eine Hoffnung formulieren würdest oder einen Wunsch, was in der zweiten Staffel passieren müsste als Kenner, insbesondere natürlich der Comics, was wäre das denn für dich?
Nur ein?
Oder drei?
Zumindest wäre mein großer Wunsch, dadurch, dass Kate Herron jetzt nicht mehr dabei ist, die ja selber eine queere Regisseurin ist und die das Ganze so ein bisschen in die Wege geleitet hat, dass jetzt auch das MCU mal wenigstens anerkennt, dass Loki bisexuell ist, dass das trotzdem in der Serie noch irgendwie weiter erforscht wird und nicht einfach jetzt nur als kleines Statement in einer Folge dasteht und dann nie wieder eine Rolle spielt. Das würde ich mir persönlich wünschen. Und für die Story, da ist immer noch so die große Frage für mich, wo die zweite Staffel überhaupt hinausführen wird. Das hatte ich mich in der ersten Staffel jetzt schon gefragt. Ich wusste am Anfang der Serie überhaupt nicht, worauf läuft das überhaupt hinaus. Das ist so bei anderen Serien, bei WandaVision oder bei Falcon and the Winter Soldier, da war vom Anfang an recht klar, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Und hier wusste ich gar nicht, was da am Ende überhaupt passieren wird. Und da hoffe ich, dass die zweite Staffel auch wieder so unberechenbar bleibt, dieses ganze Zeitschleifen, Zeitreisen, Multiversumskonstrukt noch weiter ausführt und hoffentlich so komplex bleibt, wie ich es mir erhoffe von solchen Geschichten.
Das ist doch ein schönes
Sci-Fi, ja. Ich wollte nur sagen, bei Sci-Fi-Fans, wir haben hohe Ansprüche und ich hoffe, dass alle Regisseurinnen und Autorinnen von Loki Staffel 2 sich Dark angucken.
Dark kann immer ein gutes Vorbild sein und ich finde das auch als Fazit schön, weil eine der zentralen Eigenschaften von Loki selbst ist ja auch die Unberechenbarkeit und wenn die Serie sich immer wieder daran erinnert, was ihren Helden oder die verschiedenen Varianten ihres Helden wirklich ausmacht, dann wäre das schön, weil das muss ich auch sagen, das ist wirklich was sehr, sehr Schönes an Loki, dass man erst spät eigentlich weiß, was hier wirklich abgeht und wo das alles hinausläuft und das passt auch sehr gut zu dem Trickster Loki im Zentrum dieser Serie.
Ich habe noch eine Frage an dich. Wenn du jetzt einen Wunsch für die zweite Staffel hättest, es gibt eine Variante von Loki, die du dir wünschen darfst. Welche wäre das?
Na, Thor-Loki.
Thor-Loki.
Ich würde gern einen Loki sehen, der von Chris Hemsworth gespielt wird.
Und nicht von Matt Damon?
Nein, Matt Damon bin ich kein Fan von.
Ich möchte Katzen-Loki.
So. Oh, ja, das ist also, schön.
Wie kann man sonst Alligator-Loki noch toppen?
Ich möchte gern sehen, wie Katzen-Loki Alligator-Loki verschluckt. Ja, Loki, gute Serie, kann man gucken. Das ist unser Fazit. Wenn ihr weiteren Stoff für eure Ohren braucht von Streamgestöber, dann kann ich euch natürlich den sowieso schon erwähnten Loki-Check empfehlen, den ihr in eurer Podcast-App bei Streamgestöber einfach suchen könnt. Da habt ihr dann nochmal eine ausführliche Diskussion, insbesondere natürlich über die Story in den ersten zwei Folgen von Loki. Und darüber hinaus, Marvel-mäßig haben wir natürlich schon ausführlich, wie schon erwähnt, über WandaVision gesprochen. Ein schöner Podcast zu einer schönen MCU-Serie. Außerdem jüngst gibt's noch 25 Serien-Highlights, die noch 2021 starten. Das sind Serien, auf die wir uns noch freuen können. Und falls ihr noch was zum Nachholen als Empfehlung braucht, dann sei euch ebenfalls die Folge mit den 21 besten Serien 2021 zum Halbjahr empfohlen, wo du, glaube ich, auch wieder dabei bist bei beiden, oder?
Ja, ja. Wenn es um Serie geht, dann kann ich nicht, da kann ich mich nicht zurückhalten.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Ihr könnt einfach diesen Podcast abonnieren. Kann ja sein, dass ihr über einen Moviepilot-Artikel auf Streamgestöber gestoßen seid. Dann schaut mal auf eure Handys. Es gibt diverse Podcast-Apps, zum Beispiel Spotify, Apple Podcast oder Podcast Addict, wo ihr einfach nur Streamgestöber eingeben könnt und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Idealerweise macht ihr natürlich dann in den Einstellungen ein Häkchen, dass ihr auch eine Push-Notification bekommt, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen. Ihr könnt uns außerdem helfen, indem ihr bei Apple Podcasts eine Review und eine Sternebewertung hinterlasst. Das hilft uns insofern, als wir dann, je mehr Reviews und Sternebewertungen wir haben, positive Sternebewertungen idealerweise.
Ja, ja, unter 5 macht das keinen Sinn.
Genau, dass wir dann auch anderen empfohlen werden, die zum Beispiel nach Film- oder Serienpodcasts suchen. Und das ist für uns auch davon unabhängig einfach sehr, sehr wichtig, dass wir von euch hören, wie euch dieser Podcast gefällt. Vielleicht auch, was ihr gerne noch hören würdet, Serien oder Streamingfilme, über die wir sprechen sollten oder was wir vielleicht auch mal ausprobieren sollten. Da sind wir offen für alle Vorschläge. Und das könnt ihr auch direkt an uns schreiben. Entweder wenn ihr unseren Twitter-Handle Streamgestöber edit und dann einfach mal eine kleine einen kleinen Tweet hinterlasst, den wir dann natürlich sehen. Oder wenn ihr uns schreibt an podcast@movieplot.de. Wir kriegen schon viele E-Mails von Streamgestöber-HörerInnen und da freuen wir uns immer wirklich sehr, sehr, sehr drüber, kriegen viel Inspiration, was wir in diesem Podcast noch ausprobieren können und über was wir sprechen können. Und wir sind da wirklich auch auf euch, liebe HörerInnen, angewiesen, weil man muss ja mal sagen, auch Max kann nicht alle Serien in der Geschichte der Menschheit schauen, oder?
Nee, ich habe dann am Ende leider doch kein Zeitstein oder so, mit dem ich einmal schnippen kann und dann durch die Zeit reisen kann, nochmal von vorne gucken.
Glaubst du, He Who Remains hat alle Serien der Geschichte der Menschheit geschaut?
Ja, das ist mein großes Vorbild. Er kennt jede Serie in- und auswendig, hat alles gesehen.
Wo bist du denn im Internet noch zu finden, wenn du nicht gerade eine Serie schaust, Max?
Wenn ich nicht gerade Serien schaue, dann schreibe ich natürlich auch gerne Artikel bei Moviepilot. Da findet ihr mich unter Max Wieseler oder Wieselmax, ebenso bei Twitter und Instagram.
Ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferlein, aber ihr findet mich auch, wenn ihr einfach Jenny Jecke, J-E-C-K-E, sucht oder bei Moviepilot. Ja, da bin ich auch, da schreibe ich auch, allerdings nicht viel über Loki und mehr über Fast and Furious Filme und Jurassic World Filme, weil DNA-Stränge haben mir als Kind erklärt, wie man Dinosaurier klont und das hat mich nie wieder verlassen.
Und außerdem Dino-Loki, wie konnten wir ihn vergessen?
Oh ja, jetzt bin ich aber wirklich gefesselt von der Frage, welcher Dino perfekt zu ihm passt. Ich meine Raptor wahrscheinlich.
Triceratops.
Auf jeden Fall. Ja, oh, ja, eine Frage für einen anderen Podcast. Und ich mache auch mit dem Matthias Hopf, den ihr hier auch schon öfter gehört habt im Podcast, einen Filmpodcast namens Wollmilchcast, wo wir immer über alle möglichen Filme, die so ins Kino kommen oder vor vielen, vielen Jahrzehnten ins Kino gekommen sind, sprechen. Der kommt jeden Montag raus. Mir bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, außer wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr Streamgestöber hört und uns unterstützt und streamt was Schönes. Tschüss.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.